Ja, an dieser Stelle sage ich dann auch ganz gerne mal Heroinspazier zu Folge 90 von Pott ohne Carsten. Und damit ganz viel Spaß.
Beim nächsten Bahnhof Sinzig ist der Bahnhof Winzig. Und damit herzlich willkommen zur Folge 90 von Pott ohne Carsten. Neue Season 4. Wir sind zurück aus der Sommerpause, pünktlich zum 8.8., wie das versprochen ist. Diesen schönen Ansagespruch habe ich auf meine Fahrt nach Marburg, hatte ich einen durchaus lustigen Lokführer, der uns mit dieser Aussage beschert hat, als wir in Sinzig waren. Er hat ja angekündigt, dass drei Türen geschlossen waren und gesagt hat, Bahnhof Sinzig ist der Bahnhof Winzig, und hat er dann noch darauf angeschlossen, drei Türen bleiben geschlossen, weil zu wenig Bahnhof und zu viel Zug. Fand ich toll.
Ja, also manchmal, ich habe auch noch zwei, drei Bahnanekdoten dabei, kann ich gleich direkt anschließen, aber ja, manchmal haben doch auch die Schaffnerinnen und Schaffner oder auch Zugführenden oder
Schaffenden.
Haben teilweise auch echt mal ein paar witzige Sachen so drauf. Also ich meine, man hört ja immer mal wieder, ich habe letztens so ein Video gesehen, wo dann einer, der Zug sollte, glaube ich, in Hannover geteilt werden und der eine Teil fuhr nach Bremen, der andere sollte nach Hamburg fahren.
Ja.
Und dann haben die es aber irgendwie verkackt und der Teil, der nach Hamburg fahren sollte, ist dann wohl doch auch irgendwie bis nach Bremen gefahren. Und dann haben sie beide Züge aufgeteilt und nun, jetzt waren halt beide in Bremen dann am Ende. Und jetzt, jeder, der sich in Deutschland nicht so auskennt, Hamburg ist halt nicht Bremen.
Hamburg ist nicht Bremen.
Und dann musstest du, ist eigentlich auch schon eine gute Idee.
Ist auch schon ein guter Folgetitel direkt. Hamburg ist nicht Bremen, aber, stimmt. Ja, das ist, ich finde das ja schön, wenn so die Bahnleute, wenn die auch ein bisschen Humor haben oder zumindest, also keine Ahnung, der Zug war jetzt nicht zu spät oder sonst was, aber wenn halt auch einfach die Leute, die halt, wenn es dann wirklich zu spät ist, gibt es ja auch so Durchsagen manchmal, so, die sind dann auch genervt, sagen so, ja, ich kann doch auch nichts machen, ich bin auch hier nur im Zug, ja, da steht ein Kacksignal, deswegen können wir nicht weiterfahren, ich weiß auch nicht, so ein bisschen so von wegen, ich weiß, ich will auch nach Hause, so, da gibt es halt so manche Leute, die es ein bisschen mit Humor dann nehmen, wenn ich so, ja, weil die können ja auch nicht viel dafür, weil jeder
eben, aber ich glaube, genau das ist halt der richtige Weg, denn ich glaube, dadurch kriegst du so ein bisschen die Leute auch besänftigt, denn natürlich ist es scheiße. Ich hatte das auf meiner Radtour auch, als ich mit dem Zug unterwegs war, dann einen Tag. Da standen wir dann einfach eine Dreiviertelstunde im Nichts und es wurde keiner informiert, warum. Wir standen einfach nur darum. Ja. Und weißt du, wenn es dann so eine Ansage gibt und einer sagt, okay, wisst ihr was, Freunde, wir müssen das jetzt hier halt gemeinsam ausstehen und es gibt jetzt keine andere Möglichkeit, als hier zu stehen und zu warten, singt eine Runde, habt ein bisschen Spaß, was auch immer. So, ja. Dadurch kriegst du ja die Leute schon. Aber ich möchte direkt mit einem künftigen Verbot einsteigen. Super. Für alle Leute, die Bahn fahren. Überwiegend richtet sich das an über 50-Jährige oder 50-Jährige, die sich noch in den 40ern befinden.
Okay.
Also so Leute, die eigentlich 46 sind, aber schon gefühlt 58. So. Ja, okay. Geschlecht, egal. Ich möchte ein Fußverbot in der Deutschen Bahn.
Also jeder, der Füße hat, darf nicht mehr mitfahren.
Nein, sondern es darf kein Stück Fuß zu sehen sein, wenn man in der Bahn fährt. Heißt, Verbot von Flipflops, Verbot von Sandalen und Verbot von generell Barfuß in der Bahn. Es gibt nichts Ekelhafteres als Leute, die barfuß von draußen in die Bahn reinkommen und sich dann gegenüber von dir in so einen Vierer setzen und dann die Beine so ausstrecken und du hast den direkten Blick auf die Füße. Ja. Sofort alles unterlassen, Pflicht, festes Schuhwerk in der Bahn.
Aber nur für 50-Jährige. Aber nur für 50-Jährige. Also ich meine, weil, also ich...
Bei Babys
oder so... Tragen im Sommer ist das ja schon...
Ja, aber, da, also auch, naja, also überwiegend 50-Jährige, weil da halt die Füße auch ohnehin scheiße aus... Also gut, ich meine, meine sehen jetzt auch nicht geil aus. Aber ab 50 geht ja alles so ein bisschen den Berg runter. Und da ist dann mal die Hacke verhornt oder dann hast du auch mal so einen eingerissenen Fußnagel oder. Sieht halt einfach nicht so schön aus. Wenn da jetzt jemand ist, der ist 15, 16 oder wegen mir. Kinder, die sollen das gerne machen. Das ist die laufen eh den ganzen Tag so rum. Das ist schon in Ordnung.
Das noch ist Maskenpflicht. Das heißt, man riecht die Füße nicht. Das ist noch ein Vorteil.
Ja, aber auch das wäre mir egal. Also selbst, Geruch ist nicht der Punkt, sondern ich will das halt einfach nicht sehen. Ich kann dir nachher mal ein Foto schicken. Ich saß nämlich da und gegenüber von mir saß einer und der hatte den Fuß so halb unter dem Sitz, wo ich drauf gucken musste und ich musste die gesamte Fahrt da drauf gucken und das war wirklich nicht schön.
Ja, ich glaube, wir müssen irgendeine Zwischenregelung finden, weil ich meine, das Problem ist halt, ja, wir haben jetzt wieder... Nee, also aber Socken, dann, also wir haben draußen ist gerade wieder Rekordtemperatur. Wir haben jetzt, glaube ich, morgen wieder 38 Grad, in irgendwelchen Teilen Deutschlands sind 40 Grad und das ist auch nicht zumutbar. Wenn du dann Schuhwerk hast mit Socken drin, dann ist ja ekelhafter, als die Füße zu sehen fast. Also es ist einfach unfassbar heiß, deswegen erstmal
ja, aber dann nicht
nur noch mit... Dann nur noch mit Sandalen rumlaufen will, das kann ich schon verstehen. Entweder laufen, also dann müssen alle mit Sandalen rumlaufen, ist auch okay. Aber ich glaube, finde ich schwierig, weil ich finde schon, dass man bei heißen Temperaturen, also sollte man Bahn fahren dürfen mit Sandalen. Barfuß finde ich auch blöd, muss ich sagen. Aber Sandalen ist schon etwas, was man schon tragen
ich
soll,
find, weil ich trage auch Sandalen. Also ich meine, ich mag ja auch generell keine Sandalen. Ich bin ja großer Flipflop oder so Adiletten-Fan. Ich würde mich darauf einlassen, hier nochmal auch an die Bahn, ich würde mich darauf einlassen, wenn die sagen, ab 30 Grad ist Adilettenpflicht und zwar für alle. Dass dann jeder, der reinkommt, weißt du, das wäre ja auch ein schönes Gimmick. Das macht das Bahnfahren ja nochmal ein bisschen entspannter. Dann stehen da so Einweg-Adiletten, die kriegst du, ziehst deine normalen Schuhe aus, packst sie in so einen Beutel, ziehst die Adiletten rein, alles wunderbar. Und da siehst du nämlich auch nicht so viel Fuß, weil du da ja so eine lange Leiste hast, die noch davor
und
ist.
Und dann mitten bei der Fahrt, so meine Damen und Herren, wir haben jetzt nur noch 29,5 Grad. Bitte alle ihre Adiletten jetzt bitte ausziehen. Ja, bitte alle wieder umziehen, weil das ist jetzt wieder ihr Verbot. Davor naja, drunter ist Verbot, ab 30 ist Pflicht.
Ja, ich finde, es gibt halt einfach manche Situationen, aber gut, ich meine, ich bin auch Verfechter davon. Ich finde, es gibt auch wirklich nichts Ekelhafteres am menschlichen Körper als Füße. Also ich würde mir lieber Fremde... Und jetzt absoluter Hot Take. Ich würde mir lieber fremde Peniswarzen angucken, als Füße von irgendwem.
Gut, ich sehe, da ist ein großer Fußhass in dir geschmort und gekocht über die letzten 6 Wochen, die wir uns ja nicht gehört haben.
Nee, das war schon vorher so, aber das hat sich jetzt potenziert.
Ich finde, es gibt schöne Füße draußen. Es gibt Leute, die haben schöne Füße, aber prinzipiell stimmt es schon, dass die meisten Füße sind jetzt nicht sonderlich schön. Die meisten Füße sind aber jetzt auch nicht schlimm. Also ich finde, es gibt halt die meisten Füße sind halt Füße. Und dann gibt es Leute, die haben Füße, wo du denkst, na, das muss man jetzt nicht der Welt präsentieren. Das besser ja wegpacken, packen Sie Ihr Produkt bitte jetzt nun weg. Dankeschön, braucht man nicht. Aber ja, wir haben jetzt 6 Wochen nicht gesprochen. Es ist viel passiert in der Sommerpause. Du warst auf Radtour, ich war auf Wandertour und mit der Bahn natürlich unterwegs. Da hatten wir unseren Spaß. Singwoche ist passiert. Aber ich kann direkt beim nächsten Bahntag weitermachen. Du hast ja ein bisschen mitbekommen. Ich möchte kurz der Welt da draußen erzählen von meinem Bahnerlebnis nach Marburg, als ich zum Herrn Schmidt gefahren bin. Lukas Schmidt, unser fleißiger Zuhörer.
Grüße.
Als ich da hingefahren bin, dachte ich bis 5 Minuten vor Marburg, habe ich gedacht, Freunde, es geht alles gut, ist kein Problem, ich komme pünktlich an. Also das ist ja so schon etwas, ich rechne immer damit, dass ich 8 Stunden Verspätung habe, die plane ich immer ein, das ist klar inzwischen. Aber ich dachte mir, diesmal ist es kein Problem. Und plötzlich, wir sind kurz hinter Gießen, plötzlich gibt es eine Vollbremsung unseres Zuges und man hört lautes Hupen, dann eine Vollbremsung, ein kleines Tong und dann stehen wir plötzlich. Dann dauert es ungefähr 10 Minuten, dass sich jeder denkt, oh, the fuck, ich glaube, jeder hat schon vermutet, okay, es ist was nichts Gutes passiert. Dann kommt die Durchsage und das ist die schönste Durchsage, die ein Bahnmensch machen kann, ein Lokführer machen kann, meine Damen und Herren, wegen eines kleinen Personenunfalls. Das wird hier sehr lange dauern.
Na, noch schöner finde ich, es fällt auf unbestimmte Zeit aus. Das ist noch bitterer, denn dann weißt du alles klar. Jetzt brauche ich mir wirklich den ganzen Nachmittag nichts vornehmen.
Aber ich finde teilweise, also ich weiß, unbestimmte Zeit habe ich schon mal gehört, dann waren es auch teilweise nur 20 Minuten, weil die einfach nicht genau wussten. Ja. Aber als die Ansage kam, das wird sehr lange dauern, dachte ich, ah, das klappt. Gut, ja, das ist jetzt. Und dann kam halt weiter nichts, 15 Minuten und so weiter. Und dann irgendwann hat er nochmal eine Durchsage gemacht, weil immer dieselben Nachfragen kommen. Also, wir haben hier wen anscheinend angefahren. Das normale Prozedere, wir warten auf die Polizei und so weiter. circa 2,5 Stunden. Also machen Sie sich bequem. Und ich dachte mir wirklich bis 10 Minuten vor Marburg, dachte ich, hey, es kann eigentlich nichts mehr schief gehen.
Da läuft alles super bisher.
Radungs habe irgendwie kaputt gefahren. Und wo ich mir denke, Freunde, also wirklich, also das ist doch, warum muss man denn so alle in Mitleidenschaft ziehen, wenn man sich irgendwas antun will? Also das ist doch nicht notwendig. Das ist doch, also es ist ein trauriges Schicksal. Ich weiß natürlich nicht genau, was passiert ist. Vielleicht war es auch wirklich ein Unfall. Aber dann hat jemand auf den Gleisen gespielt, was auch nicht sonderlich sinnvoll wäre. Vielleicht war es natürlich auch wirklich ein Unfall. Aber das ist...
Es ist nie schön. Also in solchen Situationen ist es wirklich nie schön. Und vor allem, wenn du dann so Temperaturen hast wie jetzt und du eigentlich nur darauf eingestellt bist, dass du, keine Ahnung, 3 Stunden fährst, finde ich, und du dann, irgendwann geht dir ja auch dann mal dein Essen oder dein Trinken aus, zum Beispiel, ne?
Und ja, heiß halt, also super schwül da drin.
Genau.
Die Türen dürfen sie ja nicht aufmachen aus Sicherheitsgründen.
Richtig.
Also die müssen dazubleiben.
Genau. Und Klimaanlage ist ja auch kaputt. Und genau das war nämlich sowieso das Ding, als ich zurückgefahren bin, hatte ich nicht so eine Situation, aber da war es auch bockheiß. Und da habe ich nämlich was überlegt. Es gibt doch diese Getränkeautomaten immer auch auf den Bahnsteigen selber, ne?
Ja, ja.
Oder auch so diese Snackautomaten. Und dann habe ich überlegt, ob das Sinn machen würde. Also technisch müsste das, glaube ich, gehen. Aber ob das Sinn machen würde, sowas auch in solche Züge reinzusetzen. Dass du dann halt sagst, okay, da stehen jetzt auf so einer Zuglänge von 300 Meter, friemelst du da 3 so Automaten rein und die werden vor der Fahrt befüllt und dann hast du da halt einen Automat drin, schmeißt du 2 Euro rein, kannst dir so einen 1/2 Liter Wasser ziehen und dann hast du halt wieder was. Das war so, auch als du das erzählt hast, habe ich das nämlich auch gedacht. Habe so gedacht, ja gut, jetzt sitzt der Mann da halt nur 3 Stunden und was passiert, wenn du nicht trinken kannst dann
in der Zeit? Hast du 0,6 Liter Wasser dabei, du warst schon 3 Stunden unterwegs, hast noch 0,2,
ja.
Das ist ein guter Heißer drin.
Eben.
Oder du gehst, wie du das beim Flixbus machst, du gehst zum Lokführer und fragst danach, ob du was kriegst. Ja. Bei Flixbus hat der das ja vorne drin. Schön ist aber dann halt auch, der verkauft dann vorne was, so ein Fach, wo so Zeug drin ist. Aber das Problem ist, bei der Fahrt kann er das halt nicht machen. Und du bist eh nur am Fahren. Also ich meine, so ein Flixbus hält gefühlt einmal. Auf 12 Stunden Fahrt hält der einmal kurz.
Da habe ich auch, wechseln. Da sprichst du so ein gutes Thema an. Da habe ich auch das Gefühl, dass die komplett weg sind vom Fenster. Also Flixbus, habe ich glaube ich das letzte Mal 2001 gesehen.
Ich habe aber auch das Gefühl, dass die Preise auch komplett explodiert. Also ich meine, manchmal gucke ich ja schon nochmal so von wegen, okay, Zug ist sauteuer, was macht das? Aber du zahlst dann auch 30 Euro dafür, dass du doppelt so lange unterwegs bist von A nach B und dreimal umsteigst, gefühlt. Das ist also, früher habe ich das Gefühl, Flixbus war so ein Ding. Du bist für 9 Euro oder für 6 Euro bist du von Köln bis nach Hannover gefahren. Ich habe den Luca oft besucht mit Flixbus. Für 9 Euro war immer deutlich günstiger als die Bahn. Und solche Tickets gibt es gar nicht mehr.
Ja, und die haben jetzt also auch voll viele Strecken.
Train natürlich jetzt, aber der ist was günstiger noch, aber...
Aber es sind auch voll viele Strecken mittlerweile einfach nicht mehr existent. Du konntest früher zum Beispiel von Bonn nach Marburg fahren mit dem Flix.
Ja, stimmt. Ja, da bin ich auch ein paar Mal gefahren.
Genau, und wenn du halt kein Student mehr warst, so wie ich, und jetzt wieder hinfahren willst, ich habe damals, glaube ich, auch 8 Euro pro Strecke bezahlt, was ja eigentlich echt ein super Preis ist. So. Und du musst nicht umsteigen, du musst nur nach Bonn irgendwie hinten zum UN-Campus. Aber wenn man sich da auskennt, ist das ja auch kein Problem, muss es hin. Und jetzt gibt's die Verbindung einfach nicht mehr. Das heißt, ich habe jetzt nur noch die Möglichkeit, irgendwie für 35 Euro dahin zu fahren. Es sei denn, ich habe ja jetzt so wie jetzt halt das 9-Euro-Ticket, was ja aber auch jetzt nur noch diesen Monat läuft, glaube ich, ne?
Ja.
Und deswegen, ja.
Aber vor allem, es gab ja vorher noch den Postbus. Den Postbus vor dem Flixbus, also Flixbus gab es parallel, dann hat Flixbus den Bums ja aufgekauft. Postbus war geil, also Postbus fand ich immer super. Die Dinger waren eigentlich, Klimaanlage hat funktioniert, Internet hat funktioniert, das Klo hat funktioniert. Postbus war immer super. Dann hat Flixbus den Bums aufgekauft und gefühlt sind die Busse dann aber auch verschwunden. Wo ich mir denke, okay, aber man hat doch dann auch die Busse noch. Also die Busse fahren doch noch. Also, und dann hatte ich das Gefühl, aber statt dass die dann irgendwie so einen Postbus nehmen, dann halt darauf Flixbus schreiben, von mir aus, und den weiterfahren, gab es nur noch diese wackeligen Flixbusse, wo nichts mehr funktionierte, wo immer das Klo kaputt war, wo das WLAN völlig unterirdisch war, also du nichts mehr hingekommen hast. Aber nee, es ist komplett ausgestorben. Ich weiß nicht, ich glaube, das Angebot ist, also beziehungsweise die Leute wollen es einfach nicht mehr, weil Bahn meistens dann doch irgendwie funktioniert und Flixtrain es jetzt halt gibt, was halt irgendwie die Alternative ist und deutlich schneller ist. So
ja, und ich finde, du hast halt trotzdem in der Bahn auch immer noch das Gefühl davon, dass du mehr Platz hast. Denn ich fand schon, dass in diesen Flixbüssen hattest du wirklich so gefühlte 30 Zentimeter Platz vor dir und dann kam direkt der nächste Sitz. Ich meine, in der Bahn ist es auch eng, klar. Aber da habe ich schon auch noch mal das Gefühl, dass ich da ein bisschen mehr Platz habe. Und vielleicht summiert sich das auch einfach komplett auf. Oder auch wenn in der Bahn einer irgendwie dann da irgendwie sein Wilhelm dann da auf die Reise schickt, da gibt es halt mehr als ein Klo. Wenn das jetzt aber einer im Flixbus macht von diesen 40 Leuten, die damit fahren und du fährst 8 Stunden, dann ist das
direkt halt ist auch immer verstopft. Also sobald der erste auf dem Klo war, ist das Ding verstopft. So, dann von wegen, ja, Freunde, leider, da war einer scheißen. Jetzt können wir hier leider nicht mehr aufs Klo gehen, wir machen den Bums zu. Wir fahren seit 6 Minuten, wir brauchen noch 12 Stunden, aber jetzt ist leider
genau den Effekt hatte ich, als ich mit dem Rad nach Mailand gefahren bin und dann wieder zurückgefahren bin. Dann bin ich auch mit dem Flixbus von Mailand aus durch den Brenner dann zurück. Dauert summa summarum knappe 14 Stunden. Ja. So, nach 8 Minuten hat da richtig einer einen weggescheuert. Und ich wünschte, ich wäre es gewesen, dann wäre die Geschichte wenigstens wieder gut gewesen. Aber ich war es leider nicht. Und ab dann war halt das Klo gesperrt. So, und dann hatten wir genau den Fakt, den du vorhin angesprochen hast. Wir haben einmal unterwegs angehalten. Und anhalten will ich das nicht nennen. Alle Leute, die drin waren, wurden förmlich rausgeschmissen. Die Gepäck auch raus, die 9 rein und Abflug weiter, sodass du nicht mal... Also du hättest nicht mal ich hätte Zeit gehabt, nach draußen zu gehen, um zu pinkeln. Und ich brauche normalerweise für Pinkeln wirklich nicht lange.
Ja.
Aber auch das hätte ich nicht geschafft. Und das waren sehr, sehr anstrengende 14 Stunden. Denn wenn du dann nicht kannst und du musst, dann wird's nötig. Dann ist es wirklich
anstrengend. Ja, das ist halt so ein bisschen der Nachteil in diesen Bussen auf jeden Fall. Ich glaube, auch während Corona, die Angebote gab es ja schon noch, aber auch während Corona ist einfach mit dem Ding keiner mehr gefahren. Nee, du bist halt saulange unterwegs, relativ wenig Platz, auf dem Zug kannst du dich ja irgendwie noch verteilen. Meistens ist es auch nicht proppelvoll, sodass du ein bisschen halt einfach nicht direkt um dich herum Leute hast, also du fährst zur Stoßzeit irgendwie Nahverkehr oder was. Aber so ein Zug, so ein Bus ist dann halt voll, und du sitzt neben 1000 Leuten und während Corona war das halt auch nicht so geil. Ich möchte aber an dieser Stelle, wenn wir schon noch bei der Bahn sind, eine weitere Zugdurchsage kurz sagen. Und zwar hatten wir auch eine schöne Durchsage noch bei irgendeiner Fahrt, ich weiß gar nicht mehr wer, hatten wir eine Lokführerin und die meinte, dann hat dann durchgesagt, es gibt auf dem Klo gibt's einen Notfallknopf, Freunde. Und der ist auch wirklich nur zu drücken bei Notfällen. Wenn das Klopapier alle ist, ist das kein Notfall. Das hat sie genauso durchgesagt. Also bitte drückt diesen Knopf nur, dann kommen wir sofort, wenn ihr, weiß ich nicht, zusammenbrecht oder sonst was passiert. Aber nicht, wenn das Klopapier leer ist. Dann haben wir wohl Leute schon draufgeklickt. Ja, Klopapier ist alle. Was soll das? Und da kamen Leute angerannt und haben dann, um zu gucken, was los ist. Aber das fand ich eine schöne Durchsage. Und damit wir das Thema dann direkt abschließen können mit den Bahnhofsdurchsagen, direkt beim nächsten Bahnhof von demselbigen Herrn, der gesagt hat, in Sinzig ist der Bahnhof winzig, bleiben die Türen geschlossen. Der war die ganze Zeit lustig drauf. Beim nächsten Bahnhof war nämlich dasselbe Spiel nochmal mit den 3 Türen geschlossen. Da kam dann die Ansage, Entschuldigung, meine Damen und Herren, hier nochmal der Mann mit der besten Aussicht im Zug. In der Kürze liegt die Würze, auch am nächsten Bahnhof sind die 3 Türen geschlossen. Fand ich super. Also der war gut gelaunt. Das war bis dato eine gute Fahrt bis nach Marburg, bis dann natürlich das Ding kam und wir 2 Stunden lang 5 Minuten vor Marburg rumstanden. Das war toll.
Letzte Bahngeschichte habe ich noch, die in meinem Urlaub passiert ist. Damit können wir vielleicht relativ smooth überleiten in unsere Urlaubsgeschichten, weil wir uns das ja selber auch gegenseitig noch gar nicht erzählt haben. Zumindest in der Würze. Ich hatte einen Tag dabei, da hat es sage und schreibe 50 Millimeter in der Stunde geregnet.
Kann man sich eigentlich vorstellen, ist lange her.
Ist schon sehr, sehr viel. Das war oben in Schleswig-Holstein, kurz hinter Fehmarn. Und dann habe ich mein Zeug eingepackt, alles komplett nass und bin zur Rezeption gefahren von dem Campingplatz, wo ich war. Und die hatten netterweise, also die waren wirklich super lieb da. Der Mann meinte, ja, er hätte ein Pickup. Dann haben wir zu zweit mein Fahrrad auf diesen Pickup gebracht und zum Bahnhof. Und dann bin ich eingestiegen in diesen Zug und der war aber knüppelvoll. So, aber ich kam noch rein. Und dann habe ich mich mit einem anderen Fahrgast oder mit einer Gästin mehr, habe ich mich angelegt. Denn ich war drin mit meinem Fahrrad und es kamen mehr und mehr und mehr Leute. Dadurch geschuldet, dass halt gerade die letzte Ferienwoche war und alle noch auf Klassenfahrt waren und 9-Euro-Ticket und vorher 2 Züge ausgefallen sind. Und dann haben sie wohl, nachdem ich eingestiegen bin mit dem Fahrrad, immer draußen durchgesagt, dass jetzt bitte keine Räder mehr einsteigen sollen, weil Zug halt voll, kein Platz. Und dann kam diese Dame rein, ohne Maske, und guckte mich richtig böse an, hat auch keine Maske aufgezogen und meinte die ganze Zeit so, ja, sie wissen aber schon, dass hier die Regel ist, dass hier keine Räder rein dürfen. Und dann war mal der einzige Satz, den ich dazu gesagt habe, war, ja, sie wissen aber schon, dass auch die Regel ist, dass jeder, der hier mitfährt, auch eine Maske trägt. Und dann habe ich mich einfach umgedreht und habe mich dann da nicht mehr mit beschäftigt, habe Musik gehört.
Guter Konter, gut.
Ja, denn, also ich meine, natürlich ist das die Regel, dass, also, aber selbst, also ich meine, es wäre ja mit viel größerem Aufwand verbunden, weißt du, bis ich rausgegangen wäre, wären ungelogen 10 Minuten vorbei gewesen, weil dann vor mir 80 Leute hätten rausgemusst. Ich raus, nur dass 2 Leute mehr hätten einsteigen können.
Aber vor allem hat doch der Zugführer auch gesagt, dass jetzt keine Fahrräder mehr rein dürfen.
Ja.
Nicht, dass sie prinzipiell nicht rein dürfen, richtig, sondern jetzt halt nicht mehr, weil es zu wenig, richtig, Platz ist.
Genau.
Und die haben dir ja noch geholfen, dass das Fahrrad reingehievt würde manchmal. Ja. Ne? Also deswegen, das ist, ja, gut, es gibt, ja. Da möchte ich kurz nochmal an vorletzter Folge oder so zitieren von dem einen, den ich in Köln getroffen habe, der ja auch die den Zug gerannt ist, scheiß Fahrräder gerufen hat. Die ja. hatte es halt, sodass jeder hören konnte. Also die waren, glaube ich, befreundet, die beiden.
Also, da die ja, waren, wahrscheinlich, aber ja, ansonsten, ansonsten waren wir beide im Urlaub. Ich weiß nicht, willst du anfangen zu erzählen, wie es war?
Ja, ich kann ein bisschen erzählen. Genau, ich hatte ja erst 6 Tage Wandertour mit meiner Freundin zusammen und dann noch 2 Tage Entspannung am Tiersee. Dann und danach
ja, direkt ganz kurze Zwischenfrage. Am Tiersee, habt ihr Tierseen?
Genau, wir haben auch Tierseen gesehen. Genau, so. Auf jeden Fall, die Wandertour, die war ziemlich cool. Wir haben am Tag, das war ganz witzig, an Tag 2, also wir haben am ersten Tag, glaube ich, 20 Kilometer gemacht. Am zweiten Tag haben wir 23 Kilometer gemacht. Am dritten Tag haben wir 16 Kilometer gemacht und dann waren wir ein bisschen fertig. So, auf jeden Fall am dritten Tag, irgendwie am zweiten Tag, kamen wir dann an, nach 23 Kilometer Wandertour, kamen wir dann in unserem Hotel an. Das war so mit das Edelste von denen. Also wir hatten ja so eine Route Wandern ohne Gepäck. Die haben unser Gepäck weitergetragen und wir gewandert. Und dann sind wir immer zu einer neuen Unterkunft gekommen. Also einmal waren wir in derselben. Das war letztendlich auch ein bisschen schwachsinnig, weil letztendlich war das so eine Rundtour und am Ende des Tages irgendwie mehr alles Tagesetappen anstatt eine wirkliche. Also man hätte das nicht machen müssen mit dem Wandern ohne Gepäck, weil da, wo wir geschlafen haben, ein Dorf weiter haben wir angefangen. Also man hätte auch mit dem Bus zurückfahren können, 15 Minuten, wenn man in der alten Unterkunft wieder gewesen. Ah, das war okay, so ein bisschen, verkauft sich natürlich irgendwie besser, wussten wir aber auch vorher nicht so ganz genau. Auf jeden Fall kamen wir da an und es war wirklich recht edel. Also es waren 3,5 Sterne Hotel, Restaurant und wir waren halt so fertig, also so richtig am Arsch. Wir haben uns dann da hingesetzt und dann es gab, wir hatten Halbpension, es gab 4, 5 Gänge Menü meistens. Und dann kam die Frau an und hat uns irgendwie erstmal super dahin gesetzt. Wir waren richtig wie so Halbleichen, lagen hier auf diesen Stühlen und drohen uns darum, das Klientel, das hat uns auch alles schon angeguckt, die alle edel mit ihrem Weinchen und so weiter, so recht schick gekleidet und so weiter. Also war recht edel, gucken uns schon die ganze Zeit so skeptisch an. Wir liegen in so einem Halbkoma von so Dings. Und dann meinte die Frau, bringt uns erstmal so, also in irgendeine edle Vorspeise, danach gab es ein Süppchen. Und dann meinte sie so, okay, und dann gibt es noch Salat vom Buffet. Und wir beide so vom Buffet, müssen wir jetzt da hingehen? Also, wir konnten dann wirklich, es war richtig schlimm. Wir konnten beide kaum noch laufen und wir gucken uns zu anderen, es hat ewig gedauert, die anderen haben sich schon sonst was gedacht. Nach 5 bis 10 Minuten wir so, gut, dann müssen wir jetzt mal wo losgehen. Es hilft ja nichts. Wir kämpfen uns da so unseren Stühlen, weil die Beine so am Arsch waren, geht's zum Salatbuffet. Wir haben uns dann den Salat geholt, aber richtig edel, wie gesagt, die Hauptspeise, die Nachspeise auch, da gab es so einen Naturbadeteich noch, was richtig cool war. Aber trotzdem, die Leute drumherum haben sich, glaube ich, sonst was gedacht, hier von uns. Aber generell waren die Unterkünfte eigentlich alle soweit ganz cool. Am nächsten Tag waren wir dann bei einem, wo es auch so eine Vitaloase gab, also Sauna mit halt irgendwie 2 Becken und dann irgendwelchen, weiß ich nicht, noch so Kristallraum und so weiter, was irgendwie gut sein soll für irgendwas und ähnliches. Also das war schon ganz cool. War Natur, wir haben nur einen Tag haben wir abgekürzt, weil wir einfach nicht mehr konnten. Nach Tag 4 haben wir halt 12 Kilometer gemacht statt 18, weil irgendwann war auch unsere Energie am Ende. Und an einem Tag, da wollten wir eine schöne Tour machen, so ganz entspannt, so nicht so viele Höhenmeter, so außenrum, haben dann irgendwann festgestellt, okay, wir sind falsch abgebogen und haben dann einen Berg erklommen, sind dann auf einen Berg gestiegen. Also wir dachten jetzt, okay, hier müssen wir hoch. Und dann gut, gehen wir mal hoch und vor allem in uns, wir hatten so eine Planung ja immer, also wir haben das ja nicht über irgendwie eine App gemacht, sondern wir hatten so ein Heftchen, da drin stand, das ist die Route und folgt diesen Schildern. Und wir so, alles da, folgen wir den Schildern. Und stand dann im Dings, ja, lauft hier in so lang, moderater Anstieg bis zum Heiderhof und von da aus dann weiter. Wir so, alles klar, wir folgen, laufen dahin, denken dann, okay, jetzt müssen wir hier rechts hoch. Und dann stand der Weg, stand auch einmal so der Weg, wo wir irgendwann hin müssten und dann auch der Achhorn, die Bergspitze. schwarz. Also die Wege sind markiert, ungefähr wie man sich das bei Skipisten vorstellt. Es gibt schwarz, es gibt blau, es gibt rot. Mhm. Blau ist einfach, rot ist mittel und schwarz ist schwer. Gut, wir also Achorn schwarz, und aber auch gleiche Strecke war erstmal noch was Rotes. Ich dachte, gut, dann müssen wir erstmal hier lang. Laufen dann diese Strecke hoch und kraxeln wie blöd. Das war bockanstrengend. Also fast senkrecht. Wir steigen da wirklich so ein Ding und ich irgendwann so, moderater Anstieg, mein Arsch, was soll das denn hier? Moderater Anstieg steht in dem Ding. Wir dann irgendwann, nachdem wir so eine halbe, dreiviertel Stunde quasi nur bergauf gegangen sind, also wirklich mehr geklettert sind als hochgegangen, richtig Höhenmeter gut gemacht haben, gucke ich noch mal in diesen Plan und denke mir so, ja, gut. Wir sind da war wohl, Abzweigung haben wir wohl verpennt.
Schade.
Also, weil ich mir dachte, hey, das kann doch nicht sein. Die können uns doch nicht sagen, das ist ein moderater Anstieg. Das ist hier eine Bergerklimmung, die wir hier gerade machen. Aber haben dann festgestellt, auf halbem Weg zur Spitze, dass wir falsch gelaufen sind und nicht schön außenrum gelaufen sind. Dachten wir, sehr gut, jetzt laufen wir den Bums auch nicht mehr runter. Ich habe ja ein paar Fotos geschickt von diesem Anstieg halt auch. Und dann sind wir den Berg noch hochgestiegen, was brutal anstrengend war. Aber wir haben es dann irgendwie geschafft. Sind da runter. Letztendlich war es ein bisschen schade, weil wir halt die eigentliche Strecke, die wäre halt auch echt schön gewesen. Die wäre halt so in Schluchten entlang über so kleine Brückchen und
geil,
so
weiter. Ja.
Aber die wäre ganz cool gewesen, aber es hat dann irgendwann halt auch die Zeit und die Kraft gefehlt. Also als wir dann in den Berg geklommen sind und dann die restliche Route weitergelaufen sind, dachten wir kurz, okay, wir könnten jetzt quasi nochmal zurück und nochmal wieder hinlaufen, damit wir den Teil noch mitnehmen. Wir haben dann gedacht, ey, wir haben auch irgendwann keine Kraft mehr. Das war ein bisschen schade, das war auch mein Fehler. Also weil ich habe mich da um die Route gekümmert, habe da gedacht, nee, wir müssen hier lang. War letztendlich nicht so. Aber trotzdem insgesamt ganz cool. Wir haben auch eine weitere Route halt ein bisschen abgekürzt. Das war so ein bisschen der Vorteil. Man konnte sich das halt auch einfach alles ein bisschen so legen, wie man will. Man dachte so, ey, hier kann man jetzt eben noch hingucken, dann kann man da noch hin. Es gab jetzt nicht so ein striktes Geradeaus, wie das vielleicht bei so einer Überquerung, so einer Alpenüberquerung oder so weiter ist, wo es irgendwie immer, es gibt einen Weg, mehr oder weniger, und ein Ziel, und da musst du hin, sondern du konntest dir das so ein bisschen so legen, wie du möchtest. Hatten am Ende, am letzten Wandertag, haben wir noch die Lambrechtshöhle besucht, was so eine riesige Durchgangshöhle ist, die 63 Kilometer lang oder so weiter. Die größte Durchgangshöhle der Welt, das war ganz cool. Da konnte man so ein bisschen reingucken und dann halt die ganzen Klammen, das war ja die Route der Klammen. Klammen sind Schluchten quasi. Ich weiß immer nicht, was der Unterschied ist zwischen einer Schlucht, zwischen einem Tal, also es gibt irgendwie 1000 Bezeichnungen. Und Klamm ist halt auch was, aber ist alles irgendwie eine Art Schlucht, sag ich mal. Und aber ziemlich cool. Und dann halt nach dieser ganzen Nacht, nachdem wir knapp 100 Kilometer gewandert sind, sind wir dann noch 2 Tage an den See gefahren, wo die Miri schon mal war vor 12 Jahren mit irgendwelchen Schulfreunden. Und haben dann auch, das war ganz gut, weil die heißesten Tage waren dann erst am See. Und dann haben wir da halt ausgeklungen noch 2 Tage, haben einfach nur im See gegammelt den ganzen Tag und waren im Wasser. Und sind dann halt von da aus weitergefahren zur Singwoche. Wo dann halt auch alles soweit, es gab ein paar Schwierigkeiten, weil der Kollege, der uns mitgenommen hat, es gab einen aus der Singwoche, der kommt aus Rosenheim, der hat uns da mitgenommen aus Rosenheim dann zurück, und der hat dann irgendwie einen Tag später oder 2 Corona gehabt. Aber wir haben es geschafft, doch nicht die Gruppe durchzuseuchen, sondern nur er war dann weg, er hatte einen relativ hohen CT-Wert von schon 30, also je höher der ist, desto weniger ansteckend ist man ja. Und deswegen war er anscheinend nicht mehr ansteckend. Der Rest hat es in der Gruppe nicht bekommen. Jetzt habe ich zwar eine Meldung bekommen, dass einer es noch bekommen hat. Aber vielleicht war das schon jetzt nach der Woche. Und die Woche hat dann soweit gut geklappt. Der Luca war ja auch dabei. Der hat die ganze Woche durchgehalten. Von Anfang bis Ende. Am Anfang
war Hanna auch dabei?
Hanna wollte mitkommen, aber die hatte noch Sachen, Klausuren und ähnliches. Das hat dann doch nicht geklappt.
Ja.
Aber genau, Luca war mit dabei. Ist auf jeden Fall sehr lustig, hat viel Spaß gemacht. Auch anstrengende Sachen gemacht. Wir haben so eine Tango-Messe gemacht, Teile davon. Aber mit Konzerten und so weiter hat alles gut funktioniert. Also es hat schon Spaß gemacht auf jeden Fall. Und jetzt seit Montag, was haben wir jetzt für einen Tag? Mittwoch, Mittwoch den 3.8. nehmen wir hier auf. Seit Sonntag sind wir wieder da. Montag war ich dann direkt in Duisburg, musste zum Arbeitsamt mich arbeitslos melden, weil ich bin offiziell jetzt nicht mehr tätig in meiner Arbeitsstelle in Duisburg. Am 31.7. lief mein Vertrag dann aus und jetzt bin ich offiziell Hartz IV.
Ja, krass.
offiziell am Harzen.
1.10. geht's los, ne?
Was? Nee, mein Praktikum geht nächste Woche Montag los.
Ach, nächste Woche schon?
Ja, 8.8. Also eigentlich theoretisch heute schon, aber wir haben das ein bisschen verschoben, weil ich jetzt halt heute Abend noch Duisburg erfahre, dann für den Umzug packen und so weiter. Du kommst ja dann auch am Freitag mit. und so, weil der Umzug ist, habe ich halt gesagt, ich muss einiges noch erledigen. Da haben die gesagt, dann komm doch einfach am Montag, dann passt es besser für alle. Ja. Und deswegen, genau. Ja, aber cool. Ja, insgesamt war alles sehr schön, viel Spaß gemacht, 3 Wochen Urlaub und jetzt geht der Spaß wieder los. Aber ich freue mich auch auf jeden Fall sehr jetzt auf die Zeit. Ich muss mit dem Arbeitsamt, wie gesagt, noch einiges klären, auch mit dem Arzt. Von dem hoffe ich, dass ich von dem noch eine Bescheinigung kriege, dass ich halt irgendwie meinen Job nicht mehr ausführen konnte und deswegen nicht vom Arbeitslosengeld gesperrt bin. Da muss ich halt noch vielleicht eine Bescheinigung holen. Aber also es gibt ein paar Sachen zu klären, aber ansonsten freue ich mich. Der offizielle Umzug jetzt hier zu Miri ist dann jetzt am Samstag und dann wohne ich hier und dann ist das Kapitel Duisburg auch endgültig durch und ja.
Ja, nice.
So viel der Shortform, so viel von mir, ja.
Ja, bei mir ist es immer so, das wäre auch noch eine Frage an dich. Geht's dir, also für mich ist Urlaub immer dann, selbst wenn ich was zu tun habe, aktuell bin ich auch noch in der Phase, dass ich morgens aufstehe und es komplett, also ich wirklich vergessen habe, was für ein Wochentag ist. Und ich dann teilweise nachmittags um 2 aufs Handy gucke und sage, ach, guck mal an, Donnerstag. Da hätte ich ja nicht mitgerechnet. Da war ja vor 3 Tagen, war dann ja scheinbar Montag so. Und ja. Für mich ist immer nur wichtig, kann ich einkaufen oder kann ich nicht einkaufen. Und auf der Radtour war das auch so. Ich wusste halt Startdatum und Abreisedatum, das wusste ich. Aber ja, ob da jetzt zwischendrin Dienstag war oder ob das jetzt ein Donnerstag ist oder ein Samstag, ist eigentlich wurscht. Und das habe ich immer noch so. Das heißt, wenn du vorhin nicht gesagt hättest, dass heute Mittwoch ist, ja, wenn du mich gefragt hättest, was heute für ein Wochentag wäre, mich geraten hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, heute ist Dienstag.
Ja. Und ja, nee, also das, also ich meine, ich habe das ja irgendwie gefühlt seit Februar so, dass ich immer nur mal irgendwelche Termine habe, dann stehe ich irgendwann auf und dann, ich denke erstaunlich oft drüber nach, welcher Tag ist. Also ich muss erstaunlich oft in den letzten Monaten aber auch immer drüber nachdenken, so wegen, warte mal kurz. Was? Warte mal. Nee. Ah, scheiße, dann gucke ich doch nach.
Ja, aber, ja,
also das wird sich jetzt ab nächste Woche wieder ändern.
Ja, bei mir nämlich auch, wir starten ja auch nächste Woche. War.
Ja.
Aber bei mir ist es halt so, die Daten, die habe ich schon alle im Kopf. Also ich weiß, am 8. geht's wieder los. Und in der Regel weiß ich auch, gut, wenn ich wieder zur Schule muss oder zum Unterrichten, wird das auch wohl Montag sein, der 8. Ja. Aber eigentlich eröffnen wir ja am 10. So.
Ja.
Und wenn mir jetzt keiner gesagt hätte, wir treffen uns schon am 8., ja, hätte ich gedacht, ja gut, der 10. ist wahrscheinlich Montag. Denn warum fängt die Schule auch einfach wieder mittwochs an mittendrin? Ja. Aber ja, ich war ja auch 3 Wochen in Urlaub. Ich war Radfahren an der Ostsee. Und muss hier als allererstes mal sagen, ich war 3 Wochen an der Ostsee und ich war 0 Sekunden im Wasser. Und
das mit dem Wetter.
Ja, also, ins Wasser gehüpft, ja, ich hatte ja sehr interessantes Wetter. Also die ersten Tage waren wirklich bockheiß. Mit so 36, also so wie jetzt gerade, so 36, 37 Grad. Die waren wirklich knüppelig warm. Und dann hatte ich aber auch mal Tage dabei, wo man wirklich in langen Klamotten fahren musste und so, oder wo es wirklich kalt war. Und was ich überhaupt nicht erwartet hatte, ich habe den Track ja auch runtergeladen und so, das waren, oder wären, wenn man das komplett gefahren wäre, knapp 1050 Kilometer und 4000 Höhenmeter stand da mit dabei. Und dann habe ich am Anfang so gedacht, Freunde, das kann nicht sein. Da muss da irgendein Fehler drin sein.
Das sind doch keine Berge da oben.
Das ist, ja, eben, das ist ein Weg an der Ostsee entlang. Und als ich damals über die Alpen gefahren bin, bin ich 1000 Kilometer gefahren und hatte 1000 Höhenmeter. Das war aber diese 2 Tage Alpenpässe.
Ja.
Und da habe ich gedacht, ja gut, da weiß ich, wo es herkam. Aber es war wirklich so, ich bin in Flensburg ja gestartet und die erste Etappe von Flensburg aus ging erstmal immer so leicht hügelig. Hügel, ja. Hügel, Hügel und so ging das dann die ganze Zeit. Du fuhrst halt quasi die ganze Zeit auf so einem Deich oder immer entlang der Ostsee und bist dann so einen Hügel hochgefahren, dann warst du oben, hattest du wieder so 2 Minuten Abfahrt und dann kam direkt der nächste Hügel. Also du hattest kaum Phasen, wo es gerade war und manchmal war es wirklich schwierig, denn wenn du so lange Strecken hattest oder so, meistens habe ich so ab 70, dass ich denke, boah, jetzt reicht's auch, aber die letzten 30, die fahre ich noch, da weiß ich, dann sind's noch 1,5 Stunden, dann hast du die abgeknuspert. So, bei den Verhältnissen brauchst du da aber locker auch mal 2 Stunden für oder sogar noch länger und da musste man sich schon so ein bisschen dran gewöhnen auch und ja, es war, also man hat schon auch gemerkt, in welchen Bundesländern man unterwegs war. Ich bin ja in Schleswig-Holstein gestartet, beziehungsweise eher in Dänemark. Bin dann von da aus über Flensburg und so und dann nach MacPom. Und ich sag mal so, MacPom, man merkt, dass man dort in MacPom ist, in vielen Bereichen. Das ist so. Und am Ende war ich ja dann auch noch in Polen. Ja. Also das ist ja direkt dann da in Swinemünde ist ja da direkt an der Grenze. Und ja, also es war eigentlich ganz cool, es hat auch mega Spaß gemacht. Ärgerlich war nur, Anfang der letzten Woche ist meine Luftmatratze kaputt gegangen.
Einige Hiccups, sag ich
mal. Ja, hier, genau.
Mit deinem Matratze.
Ja, richtig. Ich hatte einen Reifenschaden. Der war auch sehr ärgerlich, der war nämlich mitten auf Fehmarn und auf Fehmarn gibt es halt 0% Tankstellen. Ja. Und ich meine, ich fahre jetzt auch nicht das erste Mal und den Reifen kriege ich auch schon gewechselt, das ist nicht das Problem. Aber ich habe halt nur so eine kleine Handpumpe dabei und auch dann noch eine ohne Barometer. Und dann ist halt das Problem, ich war ja schon 15 Kilometer auf der Insel und so leicht aufpumpen diesen Reifen, dass du damit wieder so ein bisschen fahren kannst, geht. Aber dann hatte ich erstmal das Problem, okay, dann habe ich jetzt da so 0,6 Bar drin.
Ja.
Damit kann ich ja jetzt keine 15 Kilometer zurückfahren. Das geht ja nicht mit 30 Kilo Gepäck, inklusive mir hinten drauf. Da muss ja schon was rein in den Reifen. Und dann habe ich aber Gott sei Dank noch einen Kaffee gefunden, bin dann aber trotzdem wieder runter und so. Das war ein bisschen ärgerlich. Und dann ist auch noch meine Luftmatratze kaputt gegangen. Die hat nämlich, hat sich irgendwo gestoßen und hat eine Beule entwickelt. Die hatte eine kleine Beule, die hat sich scheinbar irgendwo angestoßen, die hatte sich verletzt. Und am Anfang war das nur so eine kleine Beule und jetzt ist die richtig groß. Und Folgendes ist nämlich passiert, ich habe das ergoogelt, du hast ja das ist so eine selbstaufblasbare Luftmatratze. Ja. Und die hat so eine Außenschicht und innen drin wohl so ein Inlay, also irgendwie so ein Innengedöns. Und dieses Innengedöns pustet sich eigentlich auf und klebt an dem Außenteil dran. So, jetzt war aber das Problem, das Außenteil hat sich von dem Innenteil gelöst und die Luft ist jetzt in das Außenteil gegangen. Und dadurch hat sich da so eine Hülle oder so eine Art, es sah aus wie so eine Art künstliches Kopfkissen. Also eine Seite war richtig doll aufgepustet und die andere Seite quasi gar nicht. Und das war so ein bisschen schwierig. Aber auch das hat funktioniert. Und am Ende habe ich so resümiert und habe mir gedacht, warum macht man das Ganze eigentlich? Ich habe das ja auch teilweise schon, bin ich das öfters mal gefragt worden. Und an sich, das Radfahren finde ich mega geil.
Ja.
Was mich am Ende nur genervt hat, und auch da bin ich am Überlegen, ob man das demnächst vielleicht anders machen kann, gerade wenn man irgendwie auch mal vernünftig verdient dann. Am Ende hat mich halt dieses ständige Zelt neu wieder aufbauen, Zelt abbauen und so, das hat mich halt genervt. Ich meine, mein Zelt baut sich schnell auf und auch schnell wieder ab. Aber jedes Mal dann das Zelt aufbauen, dann musst du da dein Zeug raussuchen und so weiter und so fort. Da weiß ich nicht, ob es nicht einfach geiler gewesen wäre, dann auch zu sagen, okay, dann bin ich in der Jugendherberge, man pennt dann anders und so weiter und so fort. Das waren halt so Punkte, wo ich am Ende gesagt hätte.
Wenn es richtig stürmt und regnet, dann ist man da auch ein bisschen besser geschützt,
richtig, als
wenn man
genau.
Zelt ist und so weiter.
Richtig, und da habe ich mir dann am Ende so gedacht, also ich wäre auch locker noch 300 Kilometer weitergefahren, das wäre nicht das Problem gewesen, aber das Zelt aufbauen hat mich halt so ein bisschen genervt.
Ja.
Und ja, ich glaube, am Ende waren es knapp 700 oder 750, weil ich ja ein bisschen abgekürzt habe. Auf Rügen. Ja. Ich war ja auch noch auf Rügen, habe mich da sehr drauf gefreut, weil ich mir eigentlich dachte, geil, meine Route ging direkt durch Putbus. Und ich wollte dir dann
es nicht wissen, ich habe ein Jahr in Putbus FSJ gemacht. Ach
stimmt, ja genau, richtig.
Deswegen,
das wissen wirklich die wenigsten.
Deswegen, das wissen vielleicht wirklich nicht so viel. Und ich meine, von den Hörern, die wir haben, kennen wir dann doch viele, die das vielleicht wissen.
Ja.
Schau dann an Selina, die wird das wissen.
Ja, das stimmt. Ja, die sollte es wissen zumindest.
Aber genau, unsere ganzen amerikanischen Zuhörer, also 50%, die vielleicht nicht unbedingt.
Ja, und auch nochmal
I did do an FSJ in the Footbus auf der Rügen.
Ja.
So, thank you very much for the listening.
Und ich habe halt im Vorfeld, habe ich mir die Route angeguckt und wusste, alles klar, wenn du um Rügen drumherum fährst, sind das so knapp 250 Kilometer ungefähr. Und dann habe ich gelesen, dass der westliche Teil der Insel, der soll zwar wunderschön sein, aber scheiße zum Radfahren, weil da überall diese Kackbetonplatten liegen, die so meterlang sind. Da machst du immer papam, 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 papam. Ja. Und dann habe ich gedacht, alles klar, ich bin ja eh in Stralsund, fahre ich einfach mit dem Zug hinten bis nach Sassnitz, fahre einmal auf der östlichen Seite rum, die soll schön sein und dann mit der Fähre wieder zurück. So, das war der Plan. Und dann kam ich auch in Stralsund wieder an und habe mir den Wetterbericht angeguckt und es hieß ab 11 Uhr traumhaftes Wetter auf Rügen, wunderbar, kein Problem, ich komme in Sassnitz an, es gießt ohne Ende. Und dann habe ich natürlich meine Regensachen angezogen und habe mir gedacht, okay, alles klar, ich roll jetzt mal ein bisschen. Und dann war ich auf Höhe von Prora und habe nochmal geguckt und dann hat sich der Wetterbericht komplett gekippt und die nächsten 6 Stunden Dauerregen waren angekündigt und dann habe ich in Prora nach so 6 Kilometern auf Rügen entschieden, ich lasse es und fahre wieder zurück. Und daran habe ich gemerkt, dass ich, auch wenn man mir das nicht zutraut, doch etwas erwachsener geworden bin. Ja. Denn vor 5 Jahren zum Beispiel wäre ich dann trotzdem noch mit meinem Dickkopf auf Teufel komm raus, wäre ich gefahren.
Ja.
Und jetzt denke ich mir aber so, ich meine, es ist ja auch mein Urlaub und ich will ja auch ein bisschen Spaß dabei haben. Und wenn es halt mega schüttet, also wenn es mal regnet, ist okay, aber wenn es halt über den ganzen Tag mega schüttet, macht es halt auch keinen Spaß, weil du, ja, ich höre ja dann auch immer parallel mit einem Ohr irgendwie Musik oder Podcast, kannst du dann auch nicht machen, weil die Sachen nass werden, du musst alles verstauen und so. Ja, und jetzt bin ich seit 3,5 Wochen wieder hier. Und jetzt geht's nächste Woche dann, nächste Woche geht's wieder los mit der Schule.
Was hast du in den 3,5 Wochen zu Hause so getrieben? Hast du irgendwas Spannendes getrieben, oder?
Nö, nicht viel. Ich habe mich viel ausgeruht. Ich habe viel geschlafen.
Ja.
Ich bin ja jetzt immer übergegangen dazu, dass ich so 2 Mittagsschlaf am Tag mache. Also aktuell sieht mein Tagesrhythmus, bis letzte Woche sah er ungefähr wie folgt auf. Ich bin meistens so um 8 wach geworden. Dann habe ich bis 10:30 irgendwas gemacht. Dann war ich das erste Mal müde und habe mich hingelegt, so bis um 1. Und dann habe ich nochmal wieder ein bisschen was getan. Und dann habe ich um 3 gedacht, oh ja, jetzt könnte ich aber nochmal wieder hinlegen. Ich habe so um 5 gepennt. Und dann bin ich abends irgendwann schlafen gegangen. Ah, und ich habe viel Frauenfußball geguckt, natürlich. Das einzig wichtige Turnier in diesem Jahr. Und Radfahren. Es war ja Radfahren.
Radfahren war auch.
Es war ja Tour de France. Es war viel Radfahren. Das habe ich auch, die ganzen 6 Stunden am Tag habe ich mir das immer angeguckt. Und da habe ich mich gefragt, weißt du, die sind ja alle Profi-Radfahrer, ne?
Ja.
Und dann habe ich mich aber gefragt, die haben ja auch noch ein Privatleben. Wie das da morgens aussieht, ob dann da jetzt irgendwer, keine Ahnung, Jan Ullrich zumindest, oder um irgendwen zu nennen, oder irgendwer aus der jetzigen Zeit, wenn der dann samstags mit seiner Frau und seinen Kindern am Tisch sitzt und einer sagt, boah, irgendwer müsste jetzt Brötchen holen, dass der dann auf so ein privates Rad steigt, so ein richtig ranziges, und dann mit dem Rad zum Brötchen holen fährt, habe ich mich gefragt, ob die das wohl machen. Oder ob der dann auch sagt, komm Freunde, ich setze mich eben auf mein Rennrad, 2 Sekunden bin ich wieder da und wieder zurück. Also oder ob die auch privat normal Radfahren können. Oder ob du immer, wir hatten schon mal die Frage, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, mit den Formel-1-Leuten, ob die normal auch im Straßenverkehr Auto fahren können.
Ja.
Und das habe ich mich dann in dem Moment auch gefragt. Denn wie kacke muss das sein, wenn der wird ja auch normale Freunde haben, so ein normaler Radrennen-Profi, die nicht gerade Rennprofis sind, wenn die jetzt sagen, weißt du was, wir wollen jetzt hier hinten Bollerwagen dran, Kiste Bier rein und dann 40 Kilometer am Fluss entlang.
Schön auf den Sonntag, schön sonnig.
Ja, genau, und dann sagt der, 40 Kilometer, alles klar, ich bin in 10 Minuten da, was machen wir?
Ich nehme die Kiste Bier schon mit, kann ich die da schon trinken? Ich warte da eine halbe Stunde und dann bin ich da und dann kommt ihr danach. Das wäre auch ein geiles Bild, ihn auf so einem alten Oma, so einem pinken Oma-Rad zu sehen, wie er dann damit zum Bäcker so fährt.
Und dann vorne noch eine 8 drin, aber auch prinzipiell nicht reparieren, sondern einfach den Mechanikern mitgeben.
Ja, wahrscheinlich freut er sich auch, wenn er einfach mal auf so einem Oma-Rad sitzen kann. Ja. Weißt du, nicht, also die Pausen brauchen sie ja auch, ne, oder keine Ahnung, es gibt ja auch Fußballspieler oder so weiter, ne, die haben irgendwie alle Kinder oder sonst was, die ein bisschen kicken gehen mit ihren Kindern, die gehen ja, die auch nicht abziehen.
Ja.
Also so, deswegen, ich glaube, die freuen sich natürlich auch so ein bisschen. Aber ja, wo wir schon beim Thema sind, und zwar, Freunde, also es ist ja, wie es ist, ich möchte das jetzt hier an dieser Stelle schon mal ankündigen. Es tut mir leid an die Leute, die keine Fußballfans sind oder generell nicht so Sportfans sind von diesem Podcast. Deswegen habe ich auch gedacht, verschieben wir das, wenn wir schon einiges runtergerockt haben, dann kann man nämlich jetzt sagen, gut, an alle Freunde, die nicht so im Sportbusiness drin sind, gut, wir sind nicht böse, wenn ihr das ausschaltet, aber ich muss auch dazu sagen, für mich persönlich war diese Sommerpause trotzdem sehr fußballintensiv. Ich habe sehr viel Transfer-Updates geguckt, ich habe sehr viel anderen Sport verfolgt, beziehungsweise auch den Frauen-EM verfolgt, so gut es ging. Ich war halt auch im Urlaub, deswegen ging das halt auch nicht so gut. Also ich habe sehr viel geguckt und bin sehr interessiert, habe sehr viel Bock. Ich weiß, dass Tobi da genauso drin sind. Wir sind jetzt beide sehr, für mein Fußballfieber ist sehr viel mehr geworden im Laufe dieses Jahres, im Laufe dieses Sommers. Deswegen kann es durchaus sein, oder möchte ich auch gern. Vielleicht müssen wir auch drüber nachdenken, Tobi, ob wir noch einen zweiten Podcast machen müssen, wo wir einfach eine halbe Stunde mal über Fußball reden. Hätte ich schon Bock drauf.
Weil ja, aber ich weiß nicht, ob da eine halbe Stunde ausreicht.
Das ist natürlich das, aber das, na gut, das kann man immer noch besprechen. Aber deswegen ist trotzdem einiges passiert auf dem Transfermarkt, in der Offseason, in der Frauenfußball und ähnliches. Und ich möchte gerne auch mit dir, Tobi, heute noch, weil die Folge kommt raus am Montag, dann ist der erste Spieltag zwar schon rum, aber wir sind jetzt am Mittwoch, das heißt, es ist noch nicht der erste Spieltag. Ich möchte noch ein paar Tipps abgeben, dass wir kleine Tipps machen für die neue Fußballsaison, die jetzt ansteht. Deswegen tut es mir leid, die Leute, die das nicht so interessiert, aber am Ende des Tages machen wir natürlich diesen Podcast für uns. Wir unterhalten uns über Themen, die uns interessieren, auf die wir Bock haben. Dazu gehört Fußball und deswegen reden wir jetzt über Fußball.
Und nächste Woche kommt dann auch wieder was. Wir wissen, wir haben viele Schraubenfans. Nächste Woche kommt dann auch wieder was zum Thema Schrauben. Genau, früher waren wir ja eher für die Anglerinnen und Angler da.
Genau, jetzt waren wir da. Wir oder für die Raufasertapeten, Leute.
Richtig, und jetzt sind wir eher, aber Tackern haben wir auch immer noch auf Lager. Tackern
haben wir immer noch auch im Petto. Da müssen wir auch, gibt's noch, ich hab aber auch noch einen kurzen Themenkomplex, den wir noch kurz mal abfrischen können, bevor wir in die Sportrichtung gehen.
Ja, mach
und
das.
Und zwar, du bist, vielleicht kennst du dich ja mit aus, das hat nämlich... Aber hat Miri sich vorhin gefragt und ich habe auch keine Ahnung davon, wie entstehen eigentlich Muttermale? Hast du da eine Antwort zu, Tobias? Weil jeder hat ja ganz viele Muttermale. Ich habe immer das Gefühl, dass irgendwie so eine Art Hautbildung, wo irgendwas schiefgegangen ist, am Ende bleibt was über, irgendwie so in die Richtung. Oder ist das irgendwie eine Abwehrsequenz, so ähnliches? Kannst du da, ist mir auch egal, ob das eine vernünftige oder unvernünftige Antwort ist, aber würde mich interessieren, ehrlich gesagt.
Ich weiß es nicht, es ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Frage, auch biologisch sehr spannend, aber, und ich meine, ich bin ja auch Biologe, aber ich habe tatsächlich keine Antwort darauf, denn ich meine, die Dinger heißen Muttermale, scheinbar kriegt man sie ja von der Mutter und auch oftmals ist es so, dass Mütter und Kinder oft an ähnlichen Stellen solche Muttermale haben.
Aber viele entstehen ja auch noch. Also ich bin mir sicher, dass ich deutlich mehr Muttermale habe, als ich sie am Anfang hatte oder so. Die einfach noch entstanden sind über die Zeit oder so. Oder die größer geworden sind oder so.
Was ich mir vorstellen könnte, was aber extrem weit hergeholt ist und bei dem ich auch nicht wirklich weiß, ob es stimmt, ist, dass es gar nicht irgendwie vererbt ist oder so, sondern dass es einfach irgendwelche Dispositionen auf der Haut gibt, zum Beispiel, wo du halt einfach dann anfällig bist dafür. Das heißt, wie so eine Art Mini-Hautkrebs, denn man verwechselt das ja auch oft mit Hautkrebs selber. Das heißt, dass dann die Stellen an der Stelle sind dann halt einfach irgendwie verbrannt oder warum auch immer. Und warum das dann aber Ähnlichkeiten hat zu manchen Familienmitgliedern oder nicht, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Aber das könnte
auch so groß. Es gibt auch so große Muttermale, die auch eher gefährlich werden können oder so. Ne? Deswegen sind auch Muttermale, die werden wegoperiert oder ähnliches. Einfach, ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil die Leute denken, okay, sieht scheiße aus, kommen die weg. Oder ob denn der so ein Arzt sagt, okay, du hast ein richtig fettes Muttermal, das ist wiederum nicht gut für X oder da bildet sich schneller Y. Deswegen
ich google das weg. Einfach
mal schnell. Das weiß ich halt auch nicht so genau. Deswegen, das habe ich mich nur so gefragt, weil ich habe schon echt viele Muttermale irgendwie festgestellt.
Ah, okay, und, guck mal. Ich war gar nicht so weit weg. Also hier steht, Muttermale sind gutartige Veränderungen in der Haut. Bestimmte Zellen der Haut, die Pigmentzellen, werden vermehrt angeordnet. Ärztinnen und Ärzte bezeichnen Muttermale auch als Nävi oder melanzytäre Nävi. An sich sind Muttermale harmlos. Also es ist scheinbar wirklich irgendwas, also gutartig ist ja meistens, verbindet man ja meistens eher mit irgendwelchen Krebsgeschichten oder so. Deswegen war ich ja mit Hautkrebs und der ganzen Geschichte nicht so weit entfernt scheinbar, zumindest laut diesem ersten Ding. Warum die jetzt Muttermale heißen, weiß ich nicht.
Ja, okay.
Aber ja, das bringt mich auch noch auf eine Idee. Ich hätte mal Bock, auch eine Folge, ich habe mir das gerade mal parallel aufgeschrieben, weil du das vorhin gesagt hast, du hast den saloppen Ausdruck des Impetto-Habens genannt. Ich hätte mal Bock, dass wir uns mal gegenseitig einfach so ein paar Redewendungen vorbereiten und mal überlegen, wo die herkommen könnten. Jemandem auf den Zahn fühlen, zum Beispiel. Oder einfach auch mal fünfe gerade sein lassen. Oder da wird doch der Hund in der Pfanne
verrückt. Vor allem sind fünfe nicht gerade.
Ja, so bei fünfe gerade sein, hätte ich zum Beispiel schon eine ziemlich gute Idee für fünfe gerade sein. Willst du die jetzt hören oder nächste Woche?
Ja, mal raus.
Und zwar glaube ich, das habe ich aber auch, ist nicht meine Idee, sondern habe ich auch gesehen bei jemandem, der das auch gefragt wurde, dass das aus dem Handwerk stammt. Wenn du halt viel mit deinen Händen gearbeitet hast, waren die ganze Zeit in Bewegung. Und wenn du 5 Grad sein gelassen hast, hast du die Hände einfach nicht benutzt und alle Finger waren quasi gerade. Ja. Aber ob das stimmt oder nicht, das war eine Vermutung von demjenigen, der auch gefragt wurde, wo das herkam. Das fand ich eigentlich ganz spannend und eigentlich auch eine ganz gute Idee, dass halt so früher von dieser ganzen Zunftgeschichte und so herkommt. Aber ob das wirklich daher kommt, aber da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, das mal zu tun.
Ja, es gibt echt lustige Sachen, wo die jeder benutzt, aber wo keiner Ahnung hat, warum man die benutzt. Deswegen ja. Ist es eine gute Idee, das könnten wir mal machen. Bevor wir dann eine Sache noch, bevor wir in den Sport gehen. Ich habe mir nämlich vorgenommen gehabt, dass auch während dieser Zeit im Urlaub habe ich relativ wenig in die Tagesschau geguckt oder generell in die Nachrichten geguckt. So, und habe dann halt irgendwie nach einer Woche, nachdem wir nach Wandern waren, wo ich nicht einmal in die Nachrichten geguckt habe, festgestellt, dass Corona komplett explodiert ist im Sommer. Wir irgendwie die größten Zahlen seit ever hatten und alle Covid hatten. Wir hatten da auch ein bisschen zu kämpfen, auch noch bei der Singwoche. Nicht nur, dass der eine Kollege hatte Corona, sondern auch zwei unserer Chorleitenden, Felix und Martina, die hatten vor der Woche auch Corona. Das heißt, sie konnten erst nachkommen. Deswegen war das alles auch, die Woche war so ein bisschen waschi, weil natürlich, wenn 2 von 4 der Chorleitenden fehlen, auch dem Dritten, dem Konzi, dem ging es auch nicht körperlich so gut. Das heißt, es war alles so ein bisschen schwierig, aber es war trotzdem krass, dass irgendwie das erste Mal wieder die Nachrichten zu gucken, waren ja die ersten Meldungen erstmal. Es ist immer schön, wenn man da die Nachrichten guckt, weil gute Meldungen gibt es aktuell nicht. Krieg ist nicht vorbei, sondern wird eher schlimmer. Anscheinend führt auch bald USA gegen China noch einen Krieg wegen Taiwan. Taiwan wird mal angegriffen.
Ich hab nämlich auch lange keine Nachrichten mehr geguckt und dann habe ich mir auch so gedacht, ja gut, jetzt würde mich schon nochmal interessieren, auch wie weit die in der Ukraine jetzt tatsächlich sind. Thema Krieg, dann habe ich eingeschaltet und dann hieß es ja, China bereitet gerade sich auf den Rüstungskrieg gegen Taiwan vor, wo ich ja, mir auch gedacht gut, habe, jo, ne? Läuft. Und dann habe ich mir nämlich gedacht, denn ich meine, wir haben ja jetzt schon hinreichende Probleme dadurch. Es wird alles teurer werden, Gaspreise werden vermutlich im nächsten Jahr um das Dreifache steigern. Ja. Also mein Vater hat das jetzt erzählt und hat so gesagt, also die werden dann vermutlich ja knapp 1.800 Euro dann jetzt im nächsten Jahr mehr zahlen müssen an Gaskosten für das Haus als jetzt. Und dann habe ich so überlegt, ja, das ist schon krass, ne? Wenn ich jetzt mal überlege, es verdreifacht sich ja dann für alle, aber wenn du halt dann nicht so viel hast, sag ich mal, oder du hast eine 4-köpfige Familie, einer der Eltern geht arbeiten, der andere ist zu Hause und du hast eh schon nicht so viel Möglichkeit, irgendwas beiseite zu legen, ist das ja nochmal eine beschissenere Situation. Ja. Und da haben wir wieder, ne? Da hatten wir wieder so diese Geschichte, Europa sanktioniert halt alles, aber am Ende sitzt der Russe da am längeren Hebel. Also kann mir auch kein Mensch erklären, dass die Turbinen kaputt sind. Die werden alle 100% funktionstüchtig sein, aber die sagen sich, ja gut, solange ihr jetzt einfach da weiter liefert oder so, stoppen wir das Ganze mal, ne?
Immerhin ist der Getreideschiff wieder unterwegs, immerhin läuft Getreide wieder so ein bisschen an aus Ukraine, also dass da die Knappheit wird wieder ein bisschen, da haben sie sich ja anscheinend geeinigt, dass da wieder Schiffe kommen, die ersten 20.000 Tonnen Getreide waren unterwegs, das ist ja immerhin die einzige gute Sache. Ansonsten die nächste positive Nachricht war, letztes Jahr hatten wir Australien, jetzt brennt ganz Europa, auch gut, selbst in Deutschland der riesige Flächenbrand in der sächsischen Schweiz, der seit Wochen auch schon passiert oder nicht gelöscht werden kann, Portugal und Spanien komplett am Abbrennen sind und Überflutungen und sonst was, da war die Klimakatastrophen. Die Klimakatastrophen sieht man jetzt auf jeden Fall jeden Tag aufs Neue irgendwo. Kentucky ist abgesoffen, Portugal und Spanien brennt, Deutschland brennt, also und selbst in Deutschland.
Ja, und vor allem das Ding ist, ich habe, und das ist jetzt kein Scheiß, ich habe eine 10. Klasse in Erdkunde, die ich jetzt im nächsten Schuljahr habe. Und da ist ein Riesenblock, ist Klimawandel. Ja. So, und wir sind ja auch angehalten, möglichst up-to-date zu bleiben. Und dann zu sagen, okay, was gibt es für Klimaprobleme, sind die von Menschen verursacht und so weiter und so fort. Und dann habe ich vor 2 Wochen mich hingesetzt und habe gedacht, alles klar, ich fange mal an, recherchiere ein bisschen und so. Wir haben Hochwasser in Passau, war im Buch, das war irgendwie 2013, hab ich gedacht, ja gut, alles klar, A ist ja noch ein bisschen näher dran, machen wir das. So, und jetzt brennt es aber auf einmal überall und jetzt sind so viele Ereignisse, jetzt stehe ich wieder mit leeren Händen da und denke mir so, ja scheiße, was nehme ich denn jetzt? Also das ist aber mal fernab natürlich von allen beschissenen Sachen. Es gibt auch noch eine gute Nachricht, Robin, nämlich von der Werbefront. So. Wir waren ja schon mal unterwegs im Werbekosmos bei unseren Freunden von Müllermilch. Ganz liebe Grüße.
Ganz großes Kino.
So, und die haben jetzt Geburtstag. ja. Müllermilch. Die werden, was weiß ich, wie alt. Auf jeden Fall gibt es jetzt 10 muhende Flaschen, wo du 10.000 Euro gewinnen kannst, in einem Sortiment von 80 Milliarden Flaschen.
Ja.
So.
Ja.
Und jetzt hat sich Müllermilch einen Werbeexperten reingeholt, die haben sich wirklich gedacht, ah, klasse. Also das ist wirklich, da haben sie einen rausgeknüppelt. Und zwar sagt man ja in der Regel, wenn irgendwer, keine Ahnung, 50 Jahre, sagt man, er ist ein Jubiläum, ne?
Ja.
So, was hat Müllermilch daraus gemacht? Wir feiern Mubiläum. Und zwar M-U-U-H und dann Bileum hintendran. Und da muss ich wirklich sagen, ganz, ganz toll, liebe Grüße an
toll,
Müllermilch. Ich möchte also gerne den Karsten der Woche nochmal auspacken und hier an Müllermilch und deren Mubiläum verleihen. Also da gibt es, das. Ich möchte bitte, dass wir diese Folge Mubiläum nennen. Das hätte ich gerne.
Ja, super. Finde ich gut. Mubiläum mit ist. Einfach, man muss das ja auch mal supporten, diese Kreativität, ja, diese Leute, die viel zu viel Geld dafür kriegen wahrscheinlich, dass sie das Mubiläum, da kommt irgendein Spacken, kriegt von Müllermilch eine halbe Million und damit der sagt, wie wär's mit Mubiläum, die so, toll, toll, also Mubiläum, das ja ist toll.
Und ich meine, wir hatten das ja auch schon mal öfters, ne? Aber ich wäre wirklich gerne mal Mäuschen in so einem Meeting, wo dann so 3 externe Leute da sitzen und sagen, ja, ich habe mir was irgendwie überlegt, das wird, musikalisch oder irgend sowas und dann lachen den alle aus und dann kommt einer und sagt, ja, Freunde, wisst ihr was? Wir machen es jetzt mal ganz easy. Es gibt doch das Wort Jubiläum. Das hört sich an, und you hört sich ein bisschen an wie mu. Hör mal, da haben wir's! Da haben wir's!
Da ist das Ding!
Die Klausurtagung im Oberharz, die hat sich aber gelohnt, Leute. Die hat sich aber also gelohnt.
Shoutout an Müllermilch an der Stelle für diese wirklich, also toll. Also da kann man sich immer eine Scheibe von abschneiden. Alle Leute, die das hier hören, die im Werbesektor drin sind, natürlich, da haben wir ja natürlich Tausende, die das sich hier anhören. Fragt doch mal an. Also vielleicht braucht ihr den Experten. Vielleicht sollte sich, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht. Mubiläum, toll. Auf jeden Fall, das ist ein schöner Folgentitel. Mubiläum, einfach, da muss man das schießen.
Gerade zur 90. Folge, dachte ich, weißt du? Ist ja,
90, auch, ist ja auch unser Mubiläum hier.
Ja. Genau, ist auch für uns das Mubiläum. Also da. Gut, jetzt schweifen wir aber kurz ab zum Thema Fußball. Und zwar gibt es.
Wir schweifen kurz ab.
Gibt es eine neue Wette? Möchte ich hier mal ganz kurz sagen, denn Robin hat vor der Saison, beziehungsweise im laufenden Transferfenster.
Das habe ich direkt wieder dekliniert, meine Wette.
Ja, ist bei mir noch nicht angekommen. Hat er nämlich relativ großspurig.
In unserer Gruppe habe ich das, genau, ich habe, um das mal kurz auszuführen, habe ich, und da wäre ich auch bei geblieben, wenn es jetzt nicht diesen sehr, sehr tragischen Ausfall gäbe. Ich habe am Anfang gesagt, nachdem Lewandowskis Weggang zwar noch nicht klar war, aber sich angebahnt hatte, habe ich gesagt, egal ob Lewandowski oder bleibt oder nicht, Dortmund wird Meister in der Folgesaison, war mein Tipp. So, weil die, das kann man auch immer noch so sagen, das sehe ich auch immer noch so, Dortmund hat sehr, sehr gute Arbeit auf dem Transfermarkt geleistet, Bayern auch Bayern hat sich gut verstärkt, aber Dortmund auch sehr gute Arbeit geleistet.
Das stimmt, das ist auch gut.
Problem. Und deswegen war meine Vermutung, Top-Team, die können Bayern Konkurrenz machen. Problem jetzt, deswegen ist diese Wette auch wieder, habe ich die wieder dividiert quasi, weil Sebastian Allaire leider an einem bösartigen Hodentumor erkrankt ist. Er wurde erfolgreich operiert, muss aber Chemotherapie machen. Das heißt, der Mann ist sehr lange am Ausfall.
6 Monate stand jetzt. Aber
Dortmund, mal die Hinrunde.
Und Dortmund steht jetzt halt vor einem Dilemma. Und das würde ich als erstes gerne mit dir diskutieren. Denn ich habe da gerade wieder Neuigkeiten zugelesen. Dortmund steht nämlich jetzt vor folgendem Dilemma. Die haben den Mann für, ich glaube, 32, 38, ja, irgendwas.
Knapp über 30 Millionen.
30 plus Millionen haben sie den eingekauft. So, der war vorher bei Ajax, hat da ja eine super Saison gespielt, Top-Torjäger in Niederlanden und so weiter und so fort. Wäre ein guter Transfer für Dortmund gewesen, gerade als Abgang für Haaland. Ja. Jetzt hast du aber ja das Problem, der fällt ja jetzt mindestens mal 6 Monate aus. So, das heißt, man könnte ja jetzt eigentlich sagen, okay, wir holen jetzt noch einen Ersatz, denn Transferfenster läuft ja noch.
Ja.
Jetzt hast du aber natürlich auch ja noch diese emotionale Komponente. Denn wie scheiße muss das für den Spieler sein, wenn du da jetzt nochmal, und dazu hätte Dortmund die Mittel, einen High-Class-Stürmer vorne reinsetzt, vom ähnlichen Schlag wie Sebastian Allaire, der dann jetzt spielt, sich so festspielt, dann kommt Allaire irgendwann wieder, hat aber keine Chance mehr und spielt dann quasi für Dortmund nicht, weil er verletzt ist. Und dieses Dilemma haben die jetzt genau. Und Stand jetzt ist es wohl so, die haben vorher eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie aktuell auf der Suche sind tatsächlich nach irgendeinem Backup-Stürmer, allerdings wohl einem, der nicht zwingend in der ersten Reihe steht. Ja. Also aktuell geht die Spur zu Simoni aus Italien. Ich glaube, der hat vorher bei Hellas Verona oder so gespielt, 27 Jahre alt. Das wäre zum Beispiel auch so einer, der würde sich nicht beschweren, wenn er dann danach auch wieder auf der Bank sitzt oder so.
Der aber, Stürmer von Hertha, die Diktai oder wie auch immer der heißt, glaube ich, der ist auch irgendwie da.
Modest ist ja auch im
Modest im Gespräch. Ist auch irgendwo im Rennen.
Und aber auch so First-Class-Leute wie Edin Dzeko. So, dem wirst du aber, also wenn du den kriegst, dem kannst du in einem halben Jahr nicht sagen, weißt du was, wir setzen dich jetzt auf die Bank, jetzt ist Haller wieder da. Also das, und genau das ist ja das Dilemma, was die gerade haben, ne? Dass du an sich ja einen sehr, sehr guten Stürmer hast. Es gibt auch aktuell nicht viele andere gute Stürmer auf dem Markt ohnehin.
Kurz war Luis Suarez in dem Gespräch, der gerade vereinslos ist, den man da irgendwie erstmal reinholen konnte, aber dem waren die eigentlich für ein Gehalt ja ein bisschen zu teuer. Ja, also wie ich das verstanden habe, war, wollten sie halt eben jetzt nicht nochmal groß investieren, sondern es ging darum, einen Stürmer, der am besten keine oder wenig Ablöse kostet und am besten vielleicht auch nur als Laie kommt. Weil halt wirklich, der Sportvorstand hat immer noch gesagt, Kiel hat das gesagt, auch Watzke hat es gesagt, die planen immer noch langfristig mit Alea als Stürmer da vorne drin. Und wenn du jetzt natürlich irgendwie wen ausgeliehen kriegst für ein Jahr oder was auch immer, dann kannst du den easy wieder zurückgeben, ne? Und dann Alea ist im besten Falle wieder fit dann, so also, wie gesagt, also Stand jetzt tendenziell 6+ Monate wird er fehlen, dass sie den dann ausleihen, aber sie haben nicht vor für 30 Millionen oder was oder 20 Millionen, auch wenn es vielleicht irgendwie ginge, aber ich glaube, die sind so finanziell jetzt auch so ein bisschen am Limit angekommen, sie haben einige Spieler für viel Geld verpflichtet, Adeyemi war auch so teuer, Alea war so teuer, Schlotterbeck, Süle, haben auch alle Ablöse, Süle hat keine Ablöse gekostet, aber Schlotterbeck, das heißt, die haben bezahlt schon und deswegen wollen sie den Ersatz und da bin ich mal gespannt, was da kommt. Die haben natürlich Moukoko vorne drin, als 17-Jährigen allerdings und der hat, glaube ich, der kann auch den, vermute ich, dass der echt einen guten Karriereweg hinlegen wird. Der ist ein Top-Spieler, aber auch da haben die Verantwortlichen gesagt, jetzt irgendwie alles in die Verantwortung eines 17-Jährigen zu legen, der vorne als Neuner, ist auch ein bisschen schwierig.
Ja, und die anderen beiden, die haben ja auch noch zwei andere, die haben ja mit Daniel Mahlen, haben die, glaube ich, letzte Saison auf Eindhoven geholt, der ist aber auch erst 21, 22, dann hast du Adeyemi, der ist gerade mal 20, also du hast halt extrem viele talentierte Leute vorne drin. Nichtsdestotrotz muss man auch fairerweise so sagen, auch wenn es sich blöd anhört, hat Dortmund noch Glück im Unglück. Denn jetzt können sie noch reagieren. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel, also ich meine, es könnte ja auch passieren, dass bei Bayern zum Beispiel nach Ablauf des Transferfensters dann die Nachricht kommt, ja, Matthias de Ligt, der fällt fürs komplette nächste Jahr erstmal, ich meine, das hat man ja schon oft genug
gehabt. Verletzungen, ne, gibt es natürlich auch immer. Richtig. Ich meine, es kann auch ein de Ligt oder Mané plötzlich einen Kreuzbandriss haben, ist ja auch für 6 Monate weg.
Ne? Also und dann hast du halt keine Möglichkeit mehr, jetzt nur irgendwen adäquat zu ersetzen, aber natürlich ist das eine Scheißsituation für alle Beteiligten und wir hoffen einfach mal, dass die Situation gut für alle ausgeht, an der Stelle beste Genesungswünsche natürlich.
Ja. Also ich finde immer noch, die haben einen Bombenkader, die Dortmunder, der ist immer noch richtig stark, auch durch den Ausfall von Alea ist der immer noch sehr gut. Koko kann natürlich da vorne jetzt irgendwie so ein bisschen der Shining Star sein. Mit Malen, der jetzt gegen Ende der Saison und mit der neuen Saisonvorbereitung einen richtig guten Start hingelegt hat, da wo das richtig was werden kann, aber ist halt nicht, ist halt linker Flügel und nicht Stoßstürmer. Und natürlich Reus auf der 10, also das ist immer noch ganz gut besetzt, aber ich verstehe schon, dass sie sagen, die wollen halt nicht das als Stoßstürmer nur einen 17-Jährigen haben, sondern ich bin mal gespannt, ey, vielleicht kaufen sie uns den Toni weg und dann weiß ich auch nicht, dann von mir aus wir haben jetzt Ersatz irgendwie halbwegs da drin, das wird schon irgendwo klappen, aber trotzdem, mit Alea wäre ich beim Tipp geblieben, aber dadurch, dass der jetzt eine Hinrunde lang mindestens ausfällt und denke ich dann doch, dass Bayern wieder das Rennen machen wird. Ich glaube trotzdem, auch ohne Alea, dass es knapper wird als letztes Jahr da oben, was die Spitzenriege angeht. Aber trotzdem denke ich, dass Bayern das Rennen machen wird jetzt. Und dann gucken wir mal, vielleicht gibt es dann darauf die Saison, wenn dann Alea und alle fit sind und je nachdem, wie es bei Bayern aussieht, wieder mehr Chancen. Ja. Aber jetzt aktuell ist dann Bayern zu gut aufgestellt und doch
Es wäre auf jeden Fall mal schön, wenn ein bisschen Spannung reinkommt. Nichtsdestotrotz muss man ja auch sagen, ich meine, Dortmund hat sich stark verstärkt, das stimmt. Ja, aber Bayern hat zwar Lewandowski verloren, haben sich aber auch, und das auch überraschend für Salihamidzic eigentlich, auch gut verstärkt. Also jeder Transfer, der da gekommen ist, macht auch Sinn und auch Sinn für die Zukunft. Und auch dieses Team ist absolut wettbewerbsfähig. Nichtsdestotrotz haben beide Mannschaften gerade auf wichtigen Positionen neue Leute geholt. Und auch da muss man erstmal gucken, wie funktioniert das? Ich meine, bei Dortmund, wenn du mal überlegst, die haben jetzt nahezu einen komplett neuen Sturm, die haben eine komplett neue Innenverteidigung. Ja. Bei Bayern auch, die haben jetzt einen komplett neuen Innenverteidigerchef. Goretzka fällt aus, das heißt, Grafenberg rutscht höchstwahrscheinlich auf die Position neben Kimmich. Du hast vorne keinen Stoßstürmer mehr. Du musst jetzt
oder Sabitzer, der hat sich ganz gut gemacht
im Supercup. Genau, oder Sabitzer.
Oder Leimer könnte noch kommen.
Mit Mané spielen. Ich meine, das sind natürlich alles auch gute Spieler, klar. Und das wird höchstwahrscheinlich auch funktionieren. Aber es sind trotzdem auch so ein paar Sollbruchstellen da. Von daher will ich gar nicht ausschließen, dass auch Mainz nächste Saison deutscher Meister werden kann. Potenziell. Also, das
wäre... Tobis Tipp, Mainz deutscher Meister Saison 22/23 an der Stelle.
Das wäre wirklich ein mutiger Tipp, sag ich mal. Aber... Ja, also es ist viel passiert auf dem Transfermarkt. Das ist spannend und am beeindruckendsten. Und auch da würde ich dich jetzt gerne mal zu fragen, finde ich, ist der FC Barcelona. Und ich möchte jetzt gerne alle Leute, die da nicht so drin sind, trotzdem mal einladen. Folgendes Szenario. So. Ihr habt 700 Millionen Euro Schulden.
Ich glaube, es sind 1,2 Milliarden, aber
ja. Oder sogar mittlerweile über eine Milliarde. So, ihr habt über eine Milliarde Euro Schulden. So, das ist mal Fakt. Das heißt, ihr habt ohnehin kein Geld und dann auch noch eine Milliarde, die ihr irgendwem schuldet.
Ja.
So. Dann kommt ein Robert Lewandowski für 50 Millionen. Jules Koundé kommt für 50 Millionen. Rafinha kommt für 60 Millionen.
Ja.
Wo man sich fragt, wo kommt das Geld her? So, jetzt ist es so, dass dass Barcelona nochmal eigene Fernsehrechte, wo auch immer die herhaben, weiß auch kein Mensch, die haben nochmal für, ich glaube, 250 Millionen Euro, haben die 15% Fernsehrechte verkauft. Ja. So, weiß aber kein Mensch, ob die denen gehören. Und das finde ich halt, ist so ein spannendes Ding auch. Auch so, es haben immer alle jahrelang über Paris und City gesprochen zum Thema Financial Fair Play. Und so, und da muss man jetzt auch mal so die Frage stellen, wie kannst du, wenn du nichts hast, so investieren? Also jetzt mal fernab davon, dass ich will, dass Lewandowski bei Bayern bleibt, das ist jetzt nun mal halt so, dass der gegangen ist. Aber wie kannst du, ich meine, wenn ich pleite bin und 30.000 Euro Schulden habe, kann ich nicht irgendwo ein Haus für eine Million kaufen, das geht nicht.
Naja, außer es gibt eine Bank, die dir sagt, hier ist eine Million für ein Haus.
Ja, genau, oder so halt. Oder ich verkaufe
und so, 15. Und so scheint es ja irgendwie bei Barcelona zu laufen.
Ja.
Dass es da genug Leute sagt, die sagen, ja, hier. Was ich aber auch nicht ganz verstehe, ist, ich hab diese Rechnung nicht ganz verstanden, weil die konnten diese Spieler jetzt alle holen, haben aber, oder hatten, ich glaube, inzwischen haben sie es auch wieder, weil sie jetzt, wie gesagt, durch die 15% Verkauf der Medienrechte haben sie 100 Millionen eingenommen. Das heißt, sie haben jetzt auch inzwischen das Geld, um die Spieler zu registrieren bei der Liga.
Ja.
Aber sie hatten das Geld, um sie zu kaufen, aber nicht, um sie zu registrieren mit der Liga, weil es da wieder irgendwelche Financial Fairplay die einhalten müssen.
Ja.
Verstehe ich nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, auch da halte ich es auch so ein bisschen mit Laperta, dem Barcelona-Boss, dass wir wissen die Situation nicht genau. Natürlich kennt man irgendwo die Zahlen, dass die 1,3 Milliarden Schulden haben, aber die haben wohl einen Masterplan, wie die alles wieder reinholen, wie die wettbewerbsfähig werden und wie sie...
nämlich durch die Superliga, aber das hat halt nicht funktioniert.
Nee, aber ich meine aber auch so jetzt, also ich meine, ich habe das, also ein Transfer-Update von Sky, was ich immer geguckt habe, gibt es schon einen Plan, wie die das mit ihren Schulden wieder wettmachen, durch den Verkauf der Rechte, wo die sehr viel Geld einnehmen mit oder halt auch Anteile oder bla 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 und dann halt auch ein wettbewerbsfähiges Team machen, wo sie auch wieder Titel gewinnen und deswegen kann ich mir nicht ausmaßen als irgendein Depp, der da halt als Außenstehender sagt, wie das möglich ist. Genauso, deswegen fand ich es halt auch genauso falsch von Julian Nagel, da irgendwie so eine Breitseite zu machen. Ich finde generell manchmal, dass irgendwie gerade so die, auch zum Beispiel Kahn ist, Kahn ist auch sehr gerne ein bisschen arrogant, also jetzt nicht gegenüber Barcelona, sondern generell, ich würde mir manchmal ein bisschen mehr wünschen, dass die halt sagen, so von wegen, ja, wir sind die, zum Beispiel, also da, bei Kahn spiele ich jetzt darauf an, dass der immer so direkt darauf pocht, keiner braucht sich irgendeine Hoffnung machen, wir werden immer Meister, wir sind die Geilsten, wir sind die Besten, das ist immer so Kahns Fährte.
Stimmt, ja, gut, aber
vielleicht sind sie ja das beste Team, aber du kannst doch so auch ein bisschen so von wegen, es wird,
ja, natürlich,
ja nicht,
aber
du musst ja nicht sagen, wir verlieren auf jeden Fall, aber du kannst ja sagen, hey, die haben sich verstärkt, das wird eine spannende Saison, schauen wir mal, was wird, anstatt zu sagen, ja, aber ihr braucht euch keine Hoffnung machen, ihr seid alle scheiße.
Kannst du, das stimmt. Aber was hat das denn bitte für, also ich meine, natürlich sind das alles Vollprofis, aber es macht sowohl für die Fans als auch für die eigenen Spieler natürlich einen besseren Eindruck, wenn du nach außen hin vermittelst, wir sind die Stärksten. Und so läuft das halt. Und deswegen wird das so kommuniziert, wenn der dann da steht und so ein Wischiwaschi sagt und sagt, ja, wir gratulieren Dortmund zu dem Transfer und Leipzig zu dem Transfer und dem zu dem Transfer und Haaland ist auch super dahin gewechselt und wir gucken mal, was passiert und es könnte sein, dass die Saison stark werden und die Saison stark werden und wir lassen uns mal überraschen. Das ist keine Aussage, die du triffst, wenn du Champions-League-Sieger werden willst, sondern du musst sagen, wir sind die Besten in dem, was wir tun. Denn ansonsten gehörst du da oben in dieses obere Regal nicht hin. Denn ansonsten sagen sich alle, ja gut, also warum soll ich dann noch, also verstehst du, was ich meine? Ich glaube, dass das genau der Grund ist.
Aber es gibt ja noch einen Mittelweg. Weißt du, es gibt ja einen Mittelweg zwischen, ja, mal gucken, was passiert und zu einem, ihr seid scheiße, wir werden Meister. Es gibt ja trotzdem, natürlich ist für Bayern ganz klar das Ziel, und das sollen sie ja auch so aussprechen, wir haben die Erwartung an uns, dass wir sehr weit kommen in der Champions League, dass wir den Meistertitel holen, dass wir der DFB-Pokalsieger werden. Das ist der Anspruch. Den haben wir. Aber du kannst es auch so kommunizieren, dass du nicht direkt gegenüber allen sagst, egal was ihr tut, ihr habt gar keine Chance, ihr seid alle scheiße. Oder du kannst halt sagen, so, wir wollen diesen Anspruch machen, aber kannst du es trotzdem anders verpacken. So wie das andere Clubs oder halt auch andere Top-Clubs der Welt auch tun können. Und da finde ich, manchmal ist es halt so, genauso, das meine ich halt, genauso wie bei Lewandowski war es ja auch so. Kahn sagt, basta, wird nicht passieren. Tada, 6 Wochen später ist Lewandowski weg. Also ich meine, ne, das ist ein bisschen schwierig manchmal mit den Aussagen. Da kannst du auch ein bisschen sagen, so von wegen, ja, anstatt direkt immer so ein, und das ist halt gerne so, ich mochte Kahn als Spieler sehr, sehr gern und ich glaube, der macht einen hervorragenden Job als Vorstandsboss bei Bayern, das will ich gar nicht sagen, aber es ist manchmal so ein bisschen so von wegen, ich bin im Recht und das passiert auf jeden Fall. Ja, und wenn es dann nicht passiert, dann ist es halt so, ja, und jetzt ist Lewandowski doch weg, was ist mit deinem Basta? So, ja, dann muss er sich rechtfertigen dafür.
Ich sehe es halt ein bisschen, in Teilen ein bisschen anders. Also ich glaube halt, gerade so in dieser Position, also ich meine gerade so bei den Top 10 Vereinen der Welt, was wäre das für ein Standing gewesen, wenn in der Presse Oliver Kahn gesagt hätte, ja, geben Sie Lewandowski ab? Ja, wissen wir noch nicht. Wir gucken mal und aktuell ist der Spieler bei uns, aber ja, wer weiß, was in 6 Wochen kommt. Ich meine, was ist das für ein Standing? Natürlich musst du in so einer Situation sagen, wir werden diesen Mann nicht verkaufen. Und natürlich werden die aber alle im Hinterkopf gesagt haben, wenn der Transfer klappt und wenn wir hiermit weiterkommen, dann werden die den verkaufen. Aber ich kann dir auch in die Hand versprechen, wenn die Sadio Mané nicht bekommen hätten, dann wäre es bei dem Basta auch geblieben. Nur es ist ja trotzdem auch eine Außenwirkung. Und ich glaube, dass du bei kleineren Vereinen das viel mehr so kommunizieren kannst und sagen kannst, also so ein Christian Streich, der wird sich zum Beispiel hinstellen und sagen, ja gut, wir haben ein Angebot bekommen für Spieler X und wir müssen jetzt gucken, was passiert. Aber du kannst als Bayern München, kannst du nicht sagen, ja, also, weiß ich nicht, Lewandowski ist noch Spieler von uns, aber wir geben den vielleicht ab oder vielleicht auch nicht oder wir warten mal, wenn ein gutes Angebot kommt, sondern du musst dann halt den schweren Weg gehen und sagen, nein, wir schieben da den Riegel zwischen und dann kann es halt doch passieren. Und deswegen glaube ich schon, dass es auch okay ist. So, und auch die Aussage von Nagelsmann fand ich auch in Ordnung. Nicht nur, weil er Bayern-Trainer ist, sondern generell. Denn ich persönlich frage mich das auch, selbst wenn ich keinen Einblick dazu habe. Aber ich frage mich, wie kann das sein, wenn jemand 1,3 Milliarden Euro Schulden hat, dann trotzdem so viel Spieler noch irgendwie zu generieren und dann so krass einzukaufen. Und andere Vereine können das halt nicht, weil die in einem anderen Land spielen und wir da gar nicht erst die Möglichkeiten haben. Köln, die würden ja wahrscheinlich auch gerne in den Sphären einkaufen, können und dürfen es aber einfach nicht aufgrund von 50+1. Zum Beispiel.
Ja, gut, aber trotzdem ist halt einfach Nagelsmann nicht in einer Position zu beurteilen, wie die Finanzlage eines FC Barcelona aussieht.
Nö, natürlich nicht.
Aber das finde ich als öffentliche Kommunikation, kann ich schon verstehen, warum so der Bertha dann sagt, ja, hier gucken Sie auf Ihr Finanzkonto, gucken Sie auf Ihr Geld, was Sie damit machen und nicht auf unser Geld. Wir kommen zurecht. Und das kann ich schon nachvollziehen, wenn irgendein Trainer von irgendeinem Verein plötzlich sagt, so verstehe ich nicht, verrückt, und das so öffentlich kommuniziert, denke ich mir so, ja gut, also ich meine, man hinterfragt ja auch nicht jeden Move, den Bayern macht, wenn die X sich leisten können und so weiter, dann ist es ja okay. Aber genauso nochmal kurz zu der Kahn-Aussage, es ist ja auch noch ein Unterschied, ob du sagst so, nee, auf gar keinen Fall X und basta, oder ob du sagst, aktuell werden wir Lewandowski nicht verkaufen, wir haben keinen Ersatz dafür, er ist unser wichtigster Spieler, Dings. Aber das kann man, und das wäre schon wieder anders kommuniziert gewesen, weil dann hätte jeder gesagt, ja gut, zu dem Stand war das klar, es gibt keinen Ersatz, die brauchen den, der schießt 40 Tore, wird nicht verkauft, aber halt irgendwie so ein, nein, basta.
Ja, das so, stimmt, das aber halt, trotzdem suggeriert
dann,
halt,
dass... Wenn es dann scheitert, ist halt dann so ein bisschen die Außenwirkung so ein bisschen blöd.
Das stimmt, das ist das Risiko, was da ist, aber nichtsdestotrotz, trotzdem ist es in dem Ding, selbst wenn man den Mittelweg formuliert, so wie du es gerade gesagt hast, hast du trotzdem immer noch das Ding, dass nach außen die Möglichkeit bestünde, dass der Abgang da ist. Und ich glaube, das wollte Bayern einfach vor den Fans oder auch wollen
ja auch viele...
Das
ist natürlich auch vielleicht so ein Finanzding, ne? Also ich meine, wenn die sagen, basta, dann...
Ja, eben, genau.
Barcelona, die müssen mehr Geld bieten.
Genau, oder so, ne? auch das ist so ein Punkt. Denn wenn du sagst, der Spieler ist Stand jetzt noch bei uns und wir haben keinen Ersatz, dann ist das halt ein anderes Zeichen, auch für die Fans, als wenn du sagst, Lewandowski wird nicht verkauft. Punkt. Ende aus Mickey Mouse. Das ist, ja. Also ob das wirklich kommuniziert ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber auch generell so diese ganze, also ich glaube auch diese Nagelsmann-Geschichte oder so, die erinnert mich ein bisschen auch, also ich glaube, das ist halt auch einfach viel durch die Medien geschuldet. Ich weiß noch, dass damals Jürgen Klopp zum Beispiel auch zu Corona-Maßnahmen befragt wurde, wo ja. Er dann auch völlig zu Recht gesagt hat, Freunde, fragt das die Experten, was soll ich denn hier dazu sagen? Ich bin Fußballtrainer, ich habe da nichts zu sagen. Und das ist natürlich brauchst du dich da nicht drüber sprechen. Auf der anderen Seite passiert das aber ja in Deutschland genauso. Wenn man jetzt mal zum Supercup geht und da die Interviews verfolgt, auch da wird darüber gesprochen, dass Leipzig sich darüber wundert, wenn Bayern einkauft. Bayern wundert sich darüber, wenn Leipzig einkauft. Also es sind ja nahezu alle drin irgendwie verwurschtelt. Und bei Barcelona ist es jetzt halt das prominenteste Beispiel. Ne? Das war halt so das. Aber ja, es ist auf jeden Fall, war eine sehr, sehr interessante Transferphase. Also dass Lewandowski geht, hätte vorher wahrscheinlich nicht besonders viele mit gerechnet, bei Haaland wahrscheinlich schon eher.
Ja, bei Haaland war es ja klar lange vorher, dass dadurch, dass er eine Ausstiegsklausel hat, die hatte Lewandowski ja nicht, dadurch, dass Haaland eine hatte, war schon klar, es war ja schon im Frühjahr klar, dass er zu City geht und dass die den da rauskaufen wollen und so, also das war ja relativ eindeutig, Lewandowski hat dann nur irgendwann kommuniziert, dass er gerne weg möchte und es wurde so im Laufe der Zeit so ein bisschen klarer, als sie noch gesagt haben, basta. Ich dachte mir aber auch schon bei dem basta, genauso, ne, wie du, dass sich jeder dachte, okay, wenn jetzt Barcelona mit einem Riesenangebot kommt und die finden einen adäquaten Ersatz, Mané ist natürlich jetzt eigentlich auch nicht direkt der adäquate Ersatz. Mané ist kein Neuner, sondern ein Flügelspieler. Die haben jetzt natürlich mit Tell eingeholt, aber der war das auch 17. Also ne, auch der ist jetzt...
Auch und auch der ist beim, eigentlich gelernter Flügelspieler.
Ja, aber gut, aber den wollen sie ja irgendwie, weiß ich nicht, langfristig als Stoßstürmer vielleicht entwickeln. Aber genauso wie bei Moukoko bei Dortmund ja auch, ist es halt, die sind beide jung. Oder will nicht die ganze Verantwortung auf solche 17-Jährigen ablegen. Deswegen bin mal gespannt, ob da noch was passiert, was die Sache Neuner angeht, richtigen noch bei Bayern also, oder ob
ich glaube,
Mané und Gnabry da vorne jetzt irgendwie
handeln. Ja, also ich glaube, in dieser Saison wird bei Bayern auf der Neun erstmal nichts passieren, was auch für Julian Nagelsmann eigentlich besser ist. Denn sein System baut gar nicht so sehr auf diese starre Sturmspitze vorne drauf aus, sondern der hat das eigentlich viel lieber, wenn er mit einer Dreierkette spielen kann und der Rest wuselt vorne einfach irgendwo rum und du hast dann halt keinen direkten Stoßstürmer, so wie das jetzt gegen Leipzig zum Beispiel erst das Spiel gesehen.
Nee, ich hab's nur zusammenfassend.
Wo die wirklich eine, also wie ich finde, die stärkste erste Halbzeit seit bestimmt 3 Jahren gespielt haben, wo die auch mit 3-0 geführt haben, da haben die quasi Bayern, genau, wo die mit einer nominellen Doppelspitze gespielt haben, mit Mané und Gnabry vorne drin. Musiala hat ein bockstarkes Spiel gemacht. Es wird spannend sein. Ich meine, natürlich tut's allen mega weh, wenn du einen Mann verlierst, der 40 Tore in der Saison schießt.
Das muss man halt erstmal wieder reinholen.
Auf der anderen Seite muss man aber auch da nochmal sagen, obwohl ich den Mann nicht mag, 40 Millionen plus 10 Millionen Boni für einen 34-Jährigen.
Der noch ein Jahr Vertrag hat.
Ja.
Das ist schon, Also, haben sie gut was rausgeholt. Also,
ja, und auch da, also, nicht. Ich mag Salihamidzic wirklich überhaupt nicht. Ich finde, der hat viel Scheiße gemacht in den letzten Jahren, aber in dieser Saison haben sie sich gut verstärkt. Das muss man, muss man halt so sagen. Die haben alle, und, alle Baustellen mit, wieder...
Mané. War das schon auf jeden Fall ganz gut. Ja. Deswegen, ich bin mal gespannt. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Saison. Ich freue mich auch auf den Bayern-Kader, muss ich sagen. Die sagen auch, das wird interessant, wie die spielen, ob die wirklich einfach Consistency reinholen können von Anfang an, auch wenn die sehr gute Spieler haben. Ist es ein komplett anderes System jetzt? Spielen wahrscheinlich mit Doppelspitze, Mané, Gnabry, kann man sich vorstellen. Tell wird versucht, irgendwie da rein zu integrieren irgendwie. Es wird interessant, es wird ein anderer Fußball werden, weil das Kimmich Kimmich, Müller, Lewandowski-Spiel, was sie vorher hatten, ist halt jetzt nicht mehr so dran.
Richtig.
So von, deswegen wird es so sehen. Aber auch Dortmund, glaube ich, wird spannend. Auch Leipzig wird interessant. Auch die haben mit Nkunku immer noch einen der besten Stürmer der Welt da vorne drin hängen. Ja. Also eines der besten Talente da vorne drin. Also auch Leipzig hat jetzt David Raum geholt, was niemand erwartet hat. Weil er dachte, er geht zu Dortmund oder vielleicht auch zu Bayern oder ins Ausland. Aber Leipzig kam plötzlich so, ja, moin, hier 30 Millionen. Dankeschön, Raum. Danke. Und ab dafür, also auch die wird interessant. Deswegen war jetzt hier meine erste Frage von einigen, die ich mitgebracht habe. Ich meine, ich weiß, dein Meistertipp weiß ich schon. Was glaubst du, wie sieht die Top 4 aus am Ende der Saison?
Die Champions League Teilnehmer. Also, folgendes Szenario. Wenn alles glatt laufen sollte, nach meiner Meinung, ich habe zwei mögliche Top 4 Szenarien. Also alles läuft glatt und deutscher Meister wird Bayern München.
Ja.
So. Zweiter wird aus meiner Sicht, wenn alles glatt läuft, Leipzig.
Ja.
Dritter wird Dortmund.
Ja.
Und vierter ist jetzt so eine schwierige Geschichte.
Dritter ist schwierig, ne?
Bis letztes Wochenende hätte ich
bis gesagt... Vor Elversberg.
bis vor Elversberg hätte ich gesagt, Bayer 04 Leverkusen, warum auch immer die da stehen, stehen sie da.
Ja.
Nach Elversberg habe ich mir gedacht, ja, schwierig. Und ich mache einen mutigen Guess und sage, Union Berlin wird Vierter.
Okay, interessant.
Und wenn es natürlich... pass auf, ich schiebe Union Berlin einen da hinten. Ich sage, Gladbach kommt wieder. Ich glaube, Gladbach rutscht wieder zurück auf die 4. Und dann danach, also Union Berlin wird safe nächste Saison international spielen. Und ich hau noch einen Hot-Take raus, ich sag, Bremen spielt Conference League nächste Saison.
Gut, krass, okay, alles klar, gut, ja. Gut, dann mache ich erstmal weiter. Wie gesagt, wäre Alea fett gewesen, hätte ich Dortmund auf die 1 gesetzt, aber dadurch setze ich Dortmund auf die 2, Bayern wird Meister, Dortmund auf die 2, Leipzig auf die 3. Elversberg ist ungünstig gelaufen, muss ich sagen, aber trotzdem glaube ich nicht, dass das jetzt irgendwie so ein Dreck, so ein Zeichen ist, dass das eine scheiß Leverkusener
Saison
ist.
Nein, das glaube ich
nicht. Ne, Bayern hat gegen wen verloren? Gegen Gladbach 5-0 abgeschossen. In der Saison davor ist Bayern gegen irgendeinen Bobverein rausgeflogen. Dortmund ist gegen Kiel rausgeflogen. Dortmund hat gegen Pauli verloren. Und trotzdem sind sie Meister geworden, Bayern und Vizemeister Dortmund. Also ich glaube jetzt nicht, dass das Dreck bedeutet. Und Leverkusen hat es geschafft, diese Topstars alle zu verlängern. Also Schick ist noch da, Diaby wurde verlängert. Wirtz, wenn der hoffentlich irgendwann mal wieder fit ist, ist noch da. Ja. Also die haben richtig gutes Personal.
Das war auch vorhin mehr als Scherz gemeint mit Elversberg. Aber Leverkusen, die haben an sich, also die haben, wie ich finde, die beste Scouting-Abteilung der Liga. Die haben einen Mega-Kader. Ja. Wenn man sich den mal anguckt und wenn man die Spieler alle so ein bisschen kennt, also alleine vom Kader her, müssten die safe jede Saison Champions League spielen und ich würde es denen wünschen.
Ja, also deswegen setze ich Leverkusen an dieser Stelle auch wieder auf die 4, weil also rein vom Kader her müsste es passen. Ich denke auch, dass Gladbach wieder besser performen wird, da irgendwie dann Fünfter wird. Mein Tipp ist genau ein anderer. Ich glaube, Union bricht ab diesmal, spielt nicht mehr international, also bricht jetzt nicht ab, indem sie irgendwie um die Klassenerhalt kämpfen müssen, aber ich glaube, die werden sich im Mittelfeld einpendeln und nicht mehr unbedingt um die internationalen Ränge mitspielen, sondern da oben ist dann halt noch Gladbach, da oben ist Hoffenheim irgendwie drin und beim FC ist es schwierig, finde ich. Also auch die haben es gegen Regensburg, haben es halt verkackt. Ich glaube halt auch nicht, der FC hat sehr davon profitiert letzte Saison, dass solche Vereine wie Wolfsburg, wie Gladbach, dass sie verkackt haben, auch Hoffenheim verkackt haben. Deswegen, ich glaube halt, dass bei den Vereinen das nicht mehr passiert. Ich glaube auch nicht, dass jetzt Köln unbedingt jetzt komplett versagt, aber ja. Ich denke, das wird jetzt nicht ein, nochmal international sehe ich es auch nicht unbedingt, sondern das wird eher ein Mittelfeldplatz, um die 10, 11, 12 vielleicht. Ich wünsche es mir anders, aber ich glaube, die Vereine, die nicht performt haben, performen wieder. Und deswegen, also sage ich Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, so wie es dieses Jahr ja quasi auch
war. Ja, und es sind auch in dieser Saison ja keine so krassen, klaren Abstiegskandidaten von Anfang an dabei.
Schalke und Bremen ist es halt auch, das sind Kandidaten, die nicht unbedingt direkt wieder absteigen müssen.
Nö, genau, also am ehesten so vor der Saison, am allerersten würde ich sagen, Bochum geht runter.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was sind die 18, 17 und 16 Plätze?
Ja. Okay, dann möchte ich gerne meinen absoluten Wunsch auf die 18 setzen. Es wird nicht passieren, aber es ist mein größter Wunsch.
Okay, ein Wunschtipp und dann ein Tipp, den du auch wirklich denkst.
Also mir ist egal, wegen mir soll Manchester City oder Paris die Champions League gewinnen. Wenn Hertha BSC absteigt, bin ich schon zufrieden. Also mein Wunsch ist, dass Hertha absteigt. Ich glaube, dass Bochum als 18. runtergeht. Ich glaube, dass Stuttgart auch mit runtergeht und auf die Relegation geht entweder Augsburg oder Hertha.
Okay, krass, Stuttgart hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, dass Stuttgart fängt sich ein bisschen besser diese Saison. Kommt drauf an, auch wen sie halten. Also wenn sie wirklich Sosa und Kalajdzic halten können für eine Saison,
dann rutscht Mainz auf jeden rein. Fall.
Mainz, echt? Okay. Also mein Tipp ist aber auch, Bochum wird 18. Ich sage, dass Augsburg 17. wird und Hertha 16. Das sind meine drei. Ich glaube, Bremen und Schalke auch. Aber ich glaube eher so, dass Bremen sich so gerne 15 einpopelt und Schalke ein bisschen mehr Plätze gut machen kann. Und dann halt vielleicht dann auch erst noch so ein Stuttgart kommt oder ähnliches. Schalke sich ein bisschen besser hält als Bremen. Das sind meine Tipps für die Absteiger der Saison. Ja. Ich bin auch sehr gespannt auf Frankfurt. Also Frankfurt, ich glaube, Frankfurt muss man auch auf dem Zettel haben, was internationale Plätze angeht.
Ja, eigentlich ist auch das Ding. Eigentlich
Kader auch.
Ja, und es gibt auch eigentlich viel zu viele Mannschaften, die da oben reingehörten. Wolfsburg muss normalerweise auch international spielen, vom Kader her und auch von den eigenen Ansprüchen. Und wenn du dann mal durchzählst und sagst, du hast Bayern, du hast Dortmund, du hast Leipzig, safe oben drin, dann hast du Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg, Hoffenheim, Frankfurt.
Union eventuell.
Union, die das alle auf jeden Fall könnten. Sechs Leute für drei Plätze.
Ja.
So. Und
Ja, da bin ich mal, ich bin gespannt. Wie gesagt, also meine Hoffnung ist natürlich einfach so, dass Köln eine solide Saison spielt. Ich erwarte nicht super viel. Ich erwarte nicht, dass wir wieder Siebter, Sechster werden oder so weiter, sondern einfach, dass es halt relativ klar nicht gegen Abstieg geht, wenn es am Ende 10-11 wird.
Ich
hoffe auf die Conference League, dass wir in die Gruppenphase da kommen. Das ist machbar gegen
beiden
Vereine, die keiner ausbrechen kann. Das ist machbar.
Ich würde mir für die Kölner gerne Folgendes wünschen. Dass die, so wie es in den letzten, ich glaube 5 Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe, vorgekommen ist, auch in der nächsten Saison nicht im Hamburger Volksparkstadion spielen müssen. Ja. Das würde ich mir wünschen und wenn für Köln alles glatt läuft, passiert das auch nicht. Denn machen wir uns auch nichts vor, der HSV wird auch nicht aufsteigen. Punkt.
Ja, so ist Filter und dann ist die Sache auch wieder durch. Aber das ist aber noch interessant, wer steigt denn auf in der zweiten Liga?
Wer steigt auf? Also,
das ist schwierig. Jetzt, wo Schalke Bremen wieder oben sind, finde ich es nicht so einfach.
Es ist sehr, sehr schwierig. Vor allem, weil die ersten zwei Spieltage auch mega schwierig verlaufen sind. Auf einmal ist Jahn Regensburg Tabellenführer, weil die zweimal aus Versehen gewonnen haben.
Aber auch richtig souverän haben die gewonnen.
Ja, ja.
2-0 und 3-0, das war ja noch nicht mal knapp oder so, dass sie aus Versehen in der 90. Minute ein Glückstor gemacht haben, sondern
also sagen, rein von dem, was auf dem Papier da steht, müsste der HSV faktisch in der Lage sein, weil die einfach die stärkste Mannschaft sind, zumindest mal aufzusteigen. Ob die jetzt Erster oder Zweiter werden, ist so eine
Aber
Sache.
Aber hier sollte das passieren. Aber
genau, denn letzte Saison war noch mit Schalke und mit Bremen und so. Schwierig, gebe ich zu. Aber jetzt so sollte das klappen. Ja. Und ich bin ja immer für Überraschungen gut. Ich würde mir wünschen, weil die auch einfach immer Dauervierter waren. Und so würde ich mir wünschen, dass Heidenheim aufsteigt. Einfach weil ich die mag. Bei denen ist es allerdings, das ist ja immer so das größte Problem leider, bei denen ist es dasselbe wie bei Greuther Fürth. Die steigen auf, dann spielen die in der Saison Bundesliga und steigen dann natürlich wieder ab. Ja. Außer die erwischen halt so eine grandiose Saison wie Bochum, bei dem man das vorher auch gedacht hätte.
Und sehr großer Hot Take nach dem wunderbaren Auftritt von Fürth gegen die Stuttgarter Kickers, möchte ich an dieser Stelle sagen, Hot Take, die steigen nicht nochmal wieder auf.
Ja.
Also Fürth wird nichts. Also, die sehe ich fast eher wieder gegen Abstieg kämpfen in der zweiten Liga, anstatt dass irgendwas passiert, weil also das ist ja wirklich katastrophal, also was die da gemacht haben. Wenn man also nicht nur knapp verliert, sondern souverän verliert gegen die Stuttgarter Kickers, die in der fünften Liga sind. Oberliga irgendwas. Also das darfst du als Absteiger für die erste Bundesliga.
Ja, also es waren ja einige interessante Ergebnisse dabei so, aber ich finde auch, die zweite Liga hat halt einfach dadurch, dass Schalke und Bremen da jetzt nicht mehr sind, ein bisschen an Reiz verloren.
Ja, also, das stimmt.
Ich meine, ich sag's wie es ist, ich hätte mir letzte Saison so ein Spiel wie Sandhausen gegen Schalke durchaus angeguckt. Wenn ich jetzt aber weiß, es spielt jetzt Sandhausen gegen Hansa Rostock, ja, gut. Also muss ich jetzt nicht
unbedingt. Ja, mit Schalke, Bremen und Hamburg hast du halt einfach drei Kandidaten, die man auch gerne, wo man auch gerne mal Spiele geguckt hat.
Ja.
Das letzte Mal. Und jetzt ist Schalke und Bremen ist wieder oben. Da, wo sie auch hingehören, fairerweise.
Ja, absolut.
Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mir auch nicht sicher. Also ich glaube auch, eigentlich sollte HSV das jetzt ist eigentlich mal die Saison, wo sie das reißen sollten. Wir haben das zweite Ligaspiel direkt gegen Rostock wieder verloren. Also auch da müssen wir mal sehen. Immerhin haben sie gegen Bayreuth dann noch gewonnen. FC hat natürlich, sage und schreibe, souverän gegen Regensburg erstmal verloren im DFB-Pokal, genauso wie
vor an der Stelle auch nochmal Glückwunsch, ne?
An dieser Stelle nochmal Glückwunsch, aber trotzdem, also ne, das sollte keine Ausrede sein als Bundesligist, es war aber wirklich das schwerste Los von all diesen, war es das schwerste von allen, aber trotzdem sollte man gegen Regensburg gewinnen.
Naja, die Stuttgarter Kickers wären auch noch frei gewesen.
Stuttgarter Kickers, die wären natürlich auch krass
oder gewesen. Oder gegen wen hat Paderborn gespielt? Werninger Rode. Glaube jetzt auch wenn du das mit der Kölschen Brille guckst, ich glaube, dass der Jan Regensburg nicht das schwerste Los gewesen
wäre. Werninger Rode und oder wie Gladbach gegen Oberachern wäre natürlich auch noch ein Highlight gewesen. Nee, aber deswegen scheiße gelaufen, aber hey, immerhin nur Zweifachbelastung. Mir ist auch wichtiger, dass die Conference League ein bisschen läuft. Also wenn wir da in die Gruppenphase kommen, da ein paar Spiele machen, das wäre mir wichtiger als der Pokal. Köln kann keinen Pokal, das müssen alle mal einsehen. Pokal können sie nicht, das hat, seit sie das Double gewonnen haben, damals 1980, haben das nicht mal geklappt ungefähr. Naja, wir wollen, aber wir wollen das, glaube ich, dann jetzt nach anderthalb Stunden, können wir das so langsam, dreiviertel Stunde Fußball-Talk, ist dann auch gut. Ich müsste wirklich mal überlegen, ob wir ein Fußballformat machen sollten. Gut, aber ich würde sagen, das haben wir erstmal. Wollen wir da irgendwie so eine kleine Wette draus machen oder so weiter, was die Absteiger und so weiter angeht oder so?
Könnten wir. Wir sollten uns aber dann nur angewöhnen, dass wir das aufschreiben, weil ich wette, dass wir uns nächste Woche wiedersehen und beide es vergessen haben.
Ja, ich würde auch sagen, dann ist zwar der erste Spieltag schon rum, aber ich denke, so viel Aussagen kann man da jetzt nicht. Wenn jetzt Bayern den ersten Spieltag verlieren sollte, geht plötzlich trotzdem keiner von uns davon aus, dass plötzlich
Frankfurt Meister wird.
Dann ist Nagelsmann weg und Mainz wird Meister.
Ja.
Aber ich würde sagen, einfach für nächste Woche schreiben wir wirklich auf die Top 4, die Absteiger und noch was, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, es reicht. Top 4 und Absteiger. Mhm. Und dann, genau, dann war es das. Wir sind zurück, Freunde, mit Folge 90, mit unserem Mubileum, Folge 99. Und bis nächste Woche wieder da, regulär geht Porto und Carsten jetzt in die Season 4. Wir sind in der vierten Season schon. Corona ist nach wie vor ein Thema, deswegen sind wir am Start. Danke fürs Zuhören in der neuen Folge, sehr lang, ich weiß,
Ich habe noch ein kleines Geschenk am Ende, nämlich noch, ich habe ja mit einer bärenstarken Intro habe ich begonnen und jetzt hätte ich noch fünf bärenstarke Outros vorbereitet, die ich alle in Teilen auch noch nicht kannte.
Alles klar, wunderbar, dann übergebe ich dir gleich das Wort. Ich sage erstmal, passt doch gut auf euch auf da draußen. Es ist bockheiß draußen, also Sonnencreme benutzen, UV-Strahlung ist auch sehr hoch. Und genau, verbrennt euch nicht und zündet keine Wälder an. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, Kakao.
So, ich halte nämlich ein in Ciao, Kakao. Ich habe noch die Top 5 Verabschiedungen vorbereitet mit Wortspielen. Ich hatte vorbereitet, bis später, Peter. Ist okay.
Ja,
Paris, ist okay. Athen, auf Wiedersehen.
Ja, kennt man,
jetzt, ist gut. Ist jetzt gut. Einen, den finde ich Weltklasse. Haus de Rheinland, falls wir uns nicht wiedersehen. Also hast du gleich zwei Dinger in einem. Dann mach's gut, Run.
Ah, geil.
Und das bis Dennis.
Toll.
Ja, in diesem Sinne, macht's gut, Freunde.